Hallo und herzlich willkommen zum 484. NMAC Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir sind heute zwei tolle Gäste. Einmal Sören. Hallo Sören.
Ja, hallo zusammen.
Und Emil. Hallo Emil.
Hallo.
Wir wollen heute ein wenig über The Legend of Zelda sprechen. Genauer gesagt ist das der vierte Teil unseres Franchise-Podcasts. Wir hatten ja bereits drei Teile. Der erste Teil war Podcast Nummer 97. Das waren die NES, SNES und Gameboy-Spiele. Im zweiten Teil, Podcast 124, haben wir Nintendo 64 und Game Boy Color behandelt. Und in Podcast 174, im dritten Teil, hatten wir GameCube, Game Boy Advance und Wii. Ist also schon eine Weile her mittlerweile. 310 Podcasts, genauer gesagt.
Das passt schon. Machen wir halt 5 Jahre Pause bei einem Thema. Ich finde das nicht so schlimm.
Ja, wir waren überrascht tatsächlich, als wir gemerkt haben, dass wir dieses Franchise-Teil noch nicht behandelt haben. Ich denke mal über das ein oder andere Spiel, also wir werden jetzt die DS- und 3DS-Spiele heute besprechen. Ich denke mal, das ein oder andere Spiel wird auch einen eigenen Podcast gehabt haben. Bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass wir das mal bei irgendeinem der Spiele hatten, aber dann ist das ja auch schon wieder ewig her.
Haben, glaube ich, sogar wir zwar gemacht, wenn ich mir richtig erinnere.
Ja, es kann sehr gut sein, dass wir da was aufgenommen hatten. Also wir hatten, wir hatten gar nicht so viel, ich will gerade, ich glaube, wir hatten Breath of the Wild logischerweise, danach war dann der Franchise Teil 3 auch dran, erst, aber, was hatten wir noch, doch, es ist, irgendwas hatten wir, glaube ich, zusammen, also, wir hatten definitiv eins zu Majora's Mask 3D und zu A Link Between Worlds, da warst du auch dabei, Emil, damals, ja, das war nämlich der Podcast Nummer 3 war das damals, der Link.
Echt? Ich hätte gedacht, ja, das war Nummer 200 oder irgend sowas in die Richtung. Fuck, das ist lang her. Ja, aber es ist mir auch bewusst worden, wo ich mich jetzt für dieses Thema vorbereitet habe, bei allen diesen Spielen, bei jedem einzelnen, habe ich mir das genauso gedacht, dieses Fuck, das ist lang her.
Ja, es ist übel, wie lang teilweise diese Sachen her sind. Triforce Heroes hatten wir noch im Podcast, sehe ich gerade. Das war Podcast Nummer 94. Majora's Mask 3D war Podcast 58. Und das waren alle der DS, 3DS, zu denen wir bisher Podcasts hatten, tatsächlich. Der Rest hat keine Podcasts gehabt.
Du wirst die Podcasts damals offensichtlich noch nicht geben haben, nachdem der erst 2013 gestartet haben. 10 Jahre ja, genau. Podcast übrigens. Wuhu!
Ja, wir werden im August haben wir auch, ich meine, im August war es, müsste Nummer 500 dran sein.
Yeah.
Das ist, genau, am 13., also am 16. August erscheint der 500. Ja. Genau, und der
wir
erste
verraten
ist, glaub,
noch nicht, was da Großes passiert, weil wir es selber noch nicht wissen.
Genau, das ist es. Du bist gut.
Nein, ich weiß, dass im Plan was steht und dass es Planungen gibt, aber wir verraten es trotzdem nicht.
Ja, genau. Also es gibt Planung, aber 100% steht uns noch nicht fest. Aber ist ja auch noch ein paar Monate hin, also von daher. Heute wollen wir erstmal über die Zelda-Spiele auf DS und 3DS sprechen, die wir dann auch so chronologisch durchgehen werden. Wobei wir ein paar der Spiele jetzt, sagen wir, wir haben ein paar rausgepickt, die wir ausführlicher besprechen als andere, was daran liegt, dass wir die wir nicht so ausführlich besprechen, sind dann, ich sag mal, die Sonderfälle. Zum
vor
Beispiel
die,
nicht.
Die Remakes, weil genau. Du musst ja nicht ein fünftes Mal Ocarina of Time durchkauen.
Ganz genau, zum Beispiel das und halt auch die nicht bei uns erschienen sind, die beiden Tingle-Spiele, sind auch noch so zwei Sonderfälle. Die sind ja nur in Japan erschienen.
Ja, die habe ich nur reingeschrieben, damit sie erwähnt werden, weil sie toll sind.
Ich hätte sie sogar noch auf dem Plan gehabt. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt eingetragen hätte, wenn ich den Plan hier, wenn ich mich damit beschäftigt hätte nochmal. Aber ich wusste, dass es die gibt, aber es ist schon so lange her wieder. Das ist halt, ja. Aber wenn wir schon bei Tingle sind, können wir auch direkt ins erste Spiel einsteigen.
Jawohl, sehr gern.
Und zwar Freshly Picked Tingle's Rosy Rupeeland von 2006 auf dem DS. Direkt die Frage, Sören, hast du es gespielt?
Nee, gespielt habe ich es nicht. Ich habe nur das ein oder andere zu dem Spiel gesehen.
Okay, ich würde ja mal, Emil, du hast es gespielt.
Ja, eigensinnig, sage ich mal, in seiner Art und Weise.
Kann man so ausdrücken, würde ich sagen.
Ich halte das Spiel gerade in der Hand und da steht unverkäufliches Muster drauf. Also von dem her würde ich behaupten, ich habe es damals sogar getestet im NMAC. Weil ansonsten könnte das nicht besitzen.
Ja, würde ich auch vermuten.
Ganz, ganz großartiges Spiel, finde ich. Also nicht in dem Sinne, dass es ein sehr gutes Spiel ist, was jeder gespielt haben muss, aber es ist einfach so schräg und wahnsinnig und weicht von so vielen Standards ab, dass es doch empfehlenswert ist, es zumindest auszuprobieren. Also, Ivan, hast du es überhaupt gespielt?
Ja, ich habe es gespielt.
Ja, eben. Okay, entschuldige. Im Prinzip geht es hauptsächlich um das, um was es Dingle auch in Majora's Mask und Wind Waker am liebsten ist und warum er den Spielern am meisten auf die Nerven geht, um Rubine. Rubine sind in dem Spiel einfach alles. Die sind sowohl dein Leben als auch sämtliche Interaktionen im Spiel existieren nur mit Rubinen. Die Menschen sprechen nicht mit dir, wenn du ihnen nicht vorher Rubine in die Hand drückst. Und was da noch dazu kommt, ist, du weißt nie, wie viel sie haben wollen. Das heißt, du kannst ihnen zu wenig geben, dann stecken sie sie einfach ein und das bringt genau gar nichts. Du kannst ihnen 10-mal so viel geben, wie eigentlich notwendig wäre und die nehmen es auch einfach. Also man muss da auch so in der Art, der Preis ist heiß spielen, während man das Spiel die ganze Zeit spielt. Und ich finde den Stil komplett abweichend von Zelda und sehr interessant und kann aber verstehen, warum das Spiel... Also ich kann schon nicht verstehen, warum der erste Teil in Europa überhaupt erschienen ist und kann in Folge verstehen, warum der zweite bei uns nie erschienen ist und auch in Amerika nicht. Teil auch nur in Japan und Europa erschienen und gar nicht in Amerika.
Der ist in Nordamerika nie erschienen, der ist nur in Europa erschienen. Etwas mehr als ein Jahr, so genau. Der ist 2006 in Japan im September erschienen und in Europa dann 2007 im September erschienen. Also ein Jahr später ungefähr.
Nintendo of America hat damals eine Umfrage gemacht, was sehr untypisch war für sie, was die Leute von Dingle halten, ob sie Dingles Rosy Ruby Land kaufen würden, etc. Und bei der Umfrage scheint wirklich zwei Sachen rauskommen zu sein. Erstens, das Spiel zahlt sich nicht aus, in Amerika zu releasen. Und zweitens, die Leute hassen Dingle so sehr, dass er bitte in Twilight Princess nicht vorkommen darf.
Ja? In Japan war das Spiel gar nicht so unerfolgreich. Also ich glaube, die Verkaufszahlen lagen bis, ich glaube, Ende 2007 war das irgendwie über 230.000 oder sowas müsste es gewesen sein. Was für das Spiel anscheinend erfolgreich war.
Für so ein Nischenspiel rein in Japan ist das schon recht erfolgreich.
Ja, denke ich nämlich auch. Man kann ja mal kurz sagen, worum es geht. Du hast schon gesagt, es geht sehr viel um Rubine. Wir spielen natürlich Tingle, 35 Jahre alt.
Nicht unbedingt.
Ja, ich weiß.
Am Anfang ja eigentlich an ganz normalen 35-jährigen Menschen, der dann zu Dingle verwandelt wird oder der zu Dingle geknechtet wird, weil es ja seine Vorhersage ist, dass er zu Dingle wird. Vorhersage ist das falsche Wort, aber ich denke, man weiß, was ich meine. Das heißt nämlich auch für mich, dass das Spiel etwas offenbart, was die Zelda-Spieler nie offenbart haben, dass Dingle eigentlich mehr, ich weiß nicht, eine Eigenschaft ist und nicht eine Person. Ja. Oder ein Fluch oder sowas in die Richtung, ne?
Mhm, das ist eine schöne Interpretation davon. Ja. Da habe ich bisher noch gar nicht so dran gedacht.
Dass der Geist von Tingle
sich ja
auch über die Spiele reinkarniert, wie die anderen... drei Haupthelden des Triforce.
Weil du gibst, ganz am Anfang gibst du den Namen von deinem Spielcharakter ein, da kannst du alles eingeben, außer Dingle. Dingle lässt er dann nicht zu. Und dann startest du das Spiel und innerhalb kürzester Zeit, wo du dann nach dem Intro und der Anfangsstory in die Standardwelt kommst und in Dingle verwandelt wirst, sagt dir dieser Rubin-Opa, du bist jetzt Dingle. Und ab dem Moment hast du Dingle. Und da ist ja vollkommen egal, was für einen Namen du vorher eingeben hast. Du wirst ihn nie wieder her.
Genau. Das ist genau der Punkt. Die Story ist jetzt mal grob gesagt, also wir müssen Rubine beschaffen, sie in die Quelle im Wald werfen, damit der Turm wächst, der ins Rubinland führt. Das ist so das Ziel des Spiels, würde ich jetzt mal behaupten. Es gibt ein gutes und ein schlechtes und ein gutes Ende. Ich habe ehrlich gesagt das Spiel nie durchgespielt, deswegen habe ich keins der beiden Enden jemals gesehen. Aber gut, ich weiß, es gibt zwei Enden und ein gutes und ein schlechtes Ende.
Ich weiß nicht mehr, welches ich hatte, aber ich habe es nur einmal durchgespielt. Aber so wie ich mich kenne, das Schlechte. Aber es ist ja, damit wir auch zum Gameplay was sagen, es ist ja vollkommen anders als normale Spiele. Du zum Beispiel, wenn du in einem Kampf gehst, du steuerst auf der Oberwelt Dingel und hast dort einen Gegner. Wenn du auf diesen Gegner zugehst, kämpft Dingel automatisch. Du hast im Prinzip so eine comicartige Raufanimation, also diese typische Rauchwolken quasi, die sich ein bisschen bewegt und so. Und je länger du kämpfst, desto mehr Rubine verbrauchst du während dem Kampf. Und wenn du den Gegner besiegt hast, kriegst du halt wieder Rubine zurück. Aber da muss man die ganze Zeit da immer haushalten mit den Rubine und aufpassen, dass man nicht stirbt oder auch nicht so viel ausgibt und deswegen stirbt.
Jupp, ganz genau. Und das ist, diese Rubinanzeige ist auch immer sehr präsent auf dem oberen Bildschirm im Bild zu sehen. Also die ist schon meiner Meinung nach recht groß.
Es ist der gesamte obere Bildschirm, oder nicht, wenn ich mich richtig
Nee, der obere Bildschirm ist auch Spielgrafik. Der ist, ich sag mal so, das ist in der oberen rechten Ecke sieht man den aber da recht präsent. Also man hat den oberen Bildschirm schon auch für normal Gameplay genutzt, aber es ist trotzdem groß genug, dass man immer die Zahl vor Augen hat. Es gibt auch Dungeons, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich glaube fünf oder sechs Dungeons, ja. Okay.
Genau, irgendwie so in der Richtung war's.
Und eine der besten Spülmechaniken in dem Spiel, wo ich mich einfach bis heute noch eine große Freude drüber habe, wenn du ein Gebiet fertig erkundet hast, kannst du die Karten von dem Gebiet verkaufen. Dann hast du in Zukunft, wenn du in dieses Gebiet gehst, selber keine Karten mehr, aber die Rubine für die Karten kriegt. Und solche schwachsinnigen Mechaniken in dem Spiel sind das, was das für mich großartig macht.
Das ist halt Tingel. Es ist, wie steht es hier schön bei uns im Plan drin? Merkwürdig hoch 10.
Ja.
Und das stimmt.
Wahrscheinlich der Teil der Serie, mit Ausnahme von gewissen anderen Teilen, der sich vielleicht nicht so wirklich ernst nimmt.
Ja, ich würde, also Tingle nimmt sich nicht ernst. Wobei die Geschichte gar nicht so sie hat ihre ernsten Themen schon drin. Allein dadurch, dass dieser Hauptcharakter gezwungen wird, zu Tingle zu werden, ist ja schon heftig.
Es ist eigentlich eine recht düstere Story, wenn ich es so in Erinnerung habe, ja. Es ist allgemein der Stil des Spiels sehr Nintendo-untypisch und erinnert eher so an 18-plus Adventure-Spiele oder sowas vom Stil her. Gibt halt den weiblichen Sexualorganen zum Beispiel etwas mehr Präsenz, als es von Nintendo üblich ist und so. Das ist recht untypisch und einer der Gründe, denke ich, warum es bei uns nur so, also warum es in Amerika gar nicht erschienen ist, vor allem auch warum der zweite Teil nirgends mehr erschienen ist außer in Japan.
Ja, ich denke auch, dass das Spiel in Europa nicht so erfolgreich war. Und ja, da hat man sich halt dann gedacht, wozu jetzt nochmal dann den nächsten Teil überhaupt bringen.
Sollen wir über den auch noch schnell reden, wenn wir schon bei dem
Ja, sind? Können wir gerne machen. Kannst du ja mal kurz dann
erwähnen. Im zweiten Teil geht es darum, das ist mehr Point-and-Click-Adventure als Action-Adventure. Du findest recht am Anfang recht schnell drei Freunde. Das ist so eine Art Roboter und ein ängstlicher Löwe und eine Vogelscheuche. Jetzt darf man sich einmal kurz überlegen, von welchem Film man das bekannt vorkommt. Dann gehst du mit denen nach Osten. Hauptziel des Spurs ist es, fünf Frauen zu romancen. Formulieren wir es einmal so. Es gibt eine übergehende Story, die du mit deinen drei Freunden aus Ost bedingst. Das ist viel linearer als der erste Teil. Aber im Endeffekt geht es hauptsächlich darum, Rubine sammeln, mit den Rubinen oder Geschenke kaufen oder die Geschenke in der Natur finden und denen den richtigen Frauen geben und die entsprechende Liebesbeziehung mit allen fünf Frauen aufs Maximum zu bringen.
Ja.
Das ist der zweite Teil.
sehr, sehr eigen wieder. Und ich denke, aufgrund der Ausrichtung des Spielziels alleine schon noch verständlich, warum sie gesagt haben, nee, das ist nicht geeignet für Europa.
Und was sehr störend ist, es gab einen dritten Teil kurz in Entwicklung, was ein Horrorspiel mit Tingle war. Und das hätte mich interessiert.
Ein Horrorspiel mit Tingle, das hätte ja wirklich interessant werden können.
Also da gibt's nur einen Satz in einem Nintendo-Interview, dass sie an dem einmal gearbeitet haben, but it was cancelled for various reasons. Viel mehr ist es nicht. Das ist der eine Satz. Aber es hat ein Tingle-Horrorspiel vergeben. Ich will haben.
Ich glaube, wir werden nie wieder ein Tingle-Spiel sehen. Ich glaube, das ist...
Wahrscheinlich nicht.
Die Zeiten sind vorbei. Das Entwicklerstudio war ja Vanpool bei beiden Teilen. Mhm. Ich glaube, die haben auch dann das dieses andere Tingle-Spiel, Tingles Balloon Fight DS hieß das dann, oder war das das?
Ja, Tingle No Balloon Fight DS, irgend sowas in die Richtung.
Genau,
das
ja.
War ein exklusives Club Nintendo-Spiel in Japan, hat man nur gegen... Ich weiß nicht, was das Äquivalent ist, aber ich glaube, da haben wir in Japan zu der Zeit auch so einen Sternenkatalog gehabt, so wie wir. Dass bei die Spiele kurz dabei waren, mit dem was einlösen hat können. Und da hat Nintendo in Japan 3 oder 4 DS-Spiele insgesamt rausgebracht, die exklusiv raus waren. Sind aber alles nur Minispiele, also so 200 bis 500 DSi eShop-Punkte-Spiele. Und das ist einfach Balloon Fight mit Tingle anstatt Balloon Kid.
Ja.
Und das war's.
Warum auch nicht?
Aber man muss es unbedingt haben. Das ist ganz wichtig. Mhm.
Sie haben auch das zwei, also beide Tingle-Spiele hatten sie entwickelt, das Vanpool und außerdem dieses, oh Gott, ich weiß nicht, wie es auch schon für das Japanisch ist, Deksugi Tingle Pack heißt das Ding?
Das ist dieses DSI-Ding, oder? Da ist ein Rechner drin und irgend so ein Tarotkarten-Ding.
Ja, genau, irgendwie sowas ist das.
So eine Duel-Sammlung mit 6 verschiedenen Duels quasi. Das ist ganz lustigerweise,
genau.
Ich glaube 2009 erschienen und 2010 wieder delistet wurden vom DSI-Shop. Also keine Ahnung, was das genau war. Und ist er nur in Japan erschienen.
Ja, genau, ist auch nur in Japan erschienen, ja. Genau. Das Entwicklerstudio hat noch einige andere Sachen also gemacht, vorwiegend Mitarbeiten an anderen Spielen, unter anderem halt Nintendo-Spiele. Das jüngste war, dass sie Halibut Laboratory bei Kirby's Return to Dreamland Deluxe unterstützt hatten.
Allgemein habe ich mir die letzten Jahre angeschaut. Die machen seit 5-6 Jahren nichts anderes als HAL unterstützen.
Ja, genau. Die haben seit 2019 nichts anderes mehr gemacht. Da haben die eigentlich nur bei den Kirby-Spielen. Auch bei Kirby und das Vergessene Land waren sie als Unterstützer dabei.
Mhm. Ja. Und bei ganz tollen Spielen wie Chibi-Robo, Ziplash.
Genau. Das letzte Spiel, bei dem sie zumindest ein bisschen mehr da hatten sie, glaube ich, das Skript unter anderem verantwortet, war bei Paper Mario Sticker Star.
Aber das letzte wirkliche Spiel von ihnen war, glaube ich, Dilos Rolling Western, oder?
Ja, die beide Teile, genau. Mhm. Das waren die letzten beiden, ganz genau, die so komplett eigenständig entwickelt waren. Weil alle drei sogar, es gab ja noch einen für den 3DS, gab es ja auch noch einen, Dylan's Deadhead Breakers? Ja.
Warum es da drei Teile gibt, verstehe ich nicht, weil es ist der erste schon an der gesamten Menschheit komplett vorübergegangen. Mhm. Aber gut, es ist ja ein anderes Thema.
Ja, auf jeden Fall, das waren so was das Studio gemacht hat. Die haben halt auch, wie gesagt, sonst vorwiegend eher so kleine Sachen oder Unterstützungsarbeiten halt. Ja.
Gut,
ich würde sagen. Genug mit Tingle. Gehen wir weiter zum nächsten Spiel, Sören. Da gebe ich mal an dich ab für The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Du hast es wahrscheinlich gespielt,
genau,
oder?
Genau, das ist sozusagen die direkte Fortsetzung von Wind Waker und setzt auch auf dessen Grafikstil an, den Cell-Shading-Look. Genau, jo. Es geht diesmal darum.
Spielt, glaube ich, 100 Jahre nach Wind Waker, oder?
Ich würde eher sagen, nur ein paar Monate. Ja, Spirit Tracks ist wahrscheinlich später.
Entschuldigung, du hast recht. Phantom Hourglass war kurz danach und Spirit Tracks 100 Jahre später, ja.
Ja, genau. Weil genau, da geht es ja, glaube ich, darum, dass sie sich dann auf die Suche begeben oder halt auf Erkundungsschifffahrt gehen, im großen Meer.
Ja.
Und während
ganz
dieser
und
während dieser Erkundungsfahrt taucht dann das ominöse Geisterschiff auf. Wo dann Tetra, ein Charakter aus dem Wind Waker-Teil, ein sehr wichtiger Charakter, dann entführt wird und Link dann, ja, sie wieder retten muss. Wo er dann auf dem, ja, auf einer Insel strandet. Ich glaube, die heißt einfach auch, glaube ich, nur Insel des Meereskönigs oder so. Ich weiß nicht mehr genau den Namen. Auf jeden Fall ist diese Kohlind. Insel... Ah, genau, so, genau.
Nein, wo ja, andere Zelda, wo auf der Insel strandet.
Ja, das stimmt. Nee, es kommt ja halt auf eine Insel an und ja, muss dann halt weitere Inseln bereisen, sozusagen. Um das Geisterschiff ausfindig zu machen.
Genau, man kriegt Hilfe von, wie ist der Captain nochmal von dem Schiff, mit dem man dann rumreist?
Lineback.
Ja, Lineback, genau. Ja. Ganz genau. Und da, es hat ja diese Eigenheit, das Spiel, dass man, also erstmal, man hat wieder eine sehr, sehr ausgeprägte Wasserwelt. Also ähnlich wie Wind Waker mit Inseln halt. Und Ziel ist es ja, diese drei Lichtgeister, glaube ich, zu finden.
Genau. Zuerst, die einem dann halt den Weg zum Geisterschiff weisen.
Genau. Und dafür muss man ja immer wieder in diesen Tempel, also in diesen Tempel des Meereskönigs hieß der.
Genau.
Auf dieser Insel gehen. Und da ist man ja dann immer wieder unterwegs in diesem, ja, Tempel.
Genau. Ja, aber schaltet immer wieder neue Bereiche frei und versucht immer wieder schneller zu werden, weil du bist ja in einem Zeitdruck, während du in diesem Tempel bist.
Ganz genau.
Also das finde ich, dieser Tempel, wenn du den erwähnst, ist für mich einer der besten Features in dem Spiel. Weil der einfach dadurch, dass du immer wieder neue Bereiche freischaltest, immer wieder andere Sachen findest in dem Tempel, jedes Mal, wenn du reinkommst, vor allem gegen Ende, hast du dann ein richtiges Erfolgserlebnis, weil du dir selber deine beste Route quasi zusammengebastelt hast und vielleicht noch ein, zwei Nebenitems währenddessen sammelst, weil du weißt, du hast genug Zeit, weil der Route so toll ist und solche Geschichten.
Genau, so sehe ich das auch. Also so habe ich das auch immer empfunden.
Ja, ich kann euch nur zustimmen. Ich fand das auch immer großartig, wie das da, allein wie das auch gestaltet war, wie dieser Dungeon aufgebaut war und wie das alles funktioniert hat und ineinander gegriffen hat.
Weil ich eigentlich weiß, klingt das katastrophal, dass du fünfmal, sechsmal zum selben Tempel wieder zurück musst und das, denselben Tempel wieder besuchen.
Aber sie haben es gut gelöst. Und ich habe einige zur damaligen Zeit gekannt, die gemeint haben, gerade deshalb hassen sie dieses Spiel. Gerade deshalb wollten sie es nicht weiterspielen, weil ihnen dieser Tempel immer wieder in denselben Tempel zurückkehren und dann unter Zeitdruck das machen. Das hat einige wohl ziemlich gestört damals. Mhm. Ja.
Kann ich aber auch nachvollziehen.
Wenn ja, ich auch. Ich kann es voll nachvollziehen.
Ja. Ein Grund ist was ja auch halt noch... was ja auch kritisiert wird, was ja auch auf den Nachfolger dann ein bisschen ausgeht, ist ja auch die vollständige Touchscreen-Steuerung. Kann ich auch zum Teil ein bisschen nachvollziehen. Aber ich muss auch sagen, ich habe es ja auch auf der Wii U gespielt, wo es ja auch herauskam. Mittlerweile ja nicht mehr herunterladbar, wenn man es halt nicht gekauft hat, leider. Und da spielt es sich, finde ich, sogar noch besser als auf dem DS, meiner Meinung nach.
Spielt man auf der Wii, hat man auf der Wii U in der Wii U-Version auch mit Touchscreen gespielt über das Gamepad?
Ja.
Auch, okay.
Ja, das also ist haben sie ja keine, ein keine, Emulator. Da haben sie nie was angepasst. Ja. Für das Nintendo viel zu faul.
Ja, das
aber was ich mir jetzt auch frage, stelle, grundsätzlich aber zu den Funktionen, das Spiel hat leider ein großes Manko und das haben viele Nintendo-Spiele und oft geht das gut, aber wenn man sich Star Fox auf der Wii U anschaut, geht es auch oft schier daneben. Es ist eine wandelnde Tech-Demo für sämtliche Features der Konsole.
Ja.
Du musst sinnlos die ganze Zeit, um ein Item einzusetzen, ins Mikrofon blasen. Eben diese gesamte Steuerung am Touchscreen, die irgendwie ein bisschen erzwungen wirkt, wobei sie am DS im Vergleich zum 3DS noch Sinn macht, weil du kein Circlepad gehabt hast und so. Aber es ist ein bisschen zu viel. Und da gehe ich nämlich jetzt, warum ich auf das gekommen bin, ist ein Feature. Es gibt ein Rätsel recht früh im Spiel, wo du einen Stempel vom oberen aufs untere Display bringen musst auf der Karten. Und das Spiel hintet das nur an, aber im Endeffekt musst du den DS einfach zuklappen und wieder aufklappen. Und damit stempelst du das rüber. Wie funktioniert das auf der Wii U?
das funktioniert. Das ist nur ein bisschen versteckt gemacht, da muss man drauf kommen. Man muss den Home, ins Home-Menü gehen, also die Home-Taste drücken, weil das okay, ja also sozusagen auch dann halt so ein Soft-Shutdown
aber
ist.
Aber das macht das Rätsel ja vollkommen abstrus.
Ja.
Es wird ja schon auch nur leicht angespielt, dass du den DS zuklappen sollst. Du kannst das Wii U Gamepad nicht zuklappen.
Nee, das stimmt. Das
aber das ist eine Lösungsart auf dem jetzt auf dem DS gesehen, die ich in einigen Adventures auch hatte. Das hat ein Ace Attorney-Teil gemacht. Apollo Justice, glaube ich. Und
wahrscheinlich, weil die anderen waren ja GBA-Spiele.
Ja, genau. Ich weiß nicht, wie es heißt. Hotel Dusk, glaube ich, hieß. Das hatte das auch. Da musst du auch, glaube ich, ein, zweimal den zuklappen, damit dann was vom einen Bildschirm in den anderen rüber gegeben wurde. Irgendwie war das. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Es war damals halt DDS, war die Ausprobierzeit. Ja. Beim 3DS waren sie dann gar nicht mehr so extrem. Da haben sie sich mehr auf den 3DS-Effekt alle eingeschossen gehabt.
Richtig, ja. Und die zusätzlichen Hardware-Features, die ja eigentlich beim 3DS fast dieselben waren wie beim DS, also Touchscreen, Mikrofon etc., plus noch die zusätzlichen Geschichten mit Gyro, war beim DS weit weniger schlimm geforst als ja. Beim 3DS, als beim DS.
Ja, was wirklich. ich muss sagen, bei Phantom Hourglass, diese Touchscreen-Steuerung war hat mich anfangs wirklich abgeschreckt. Das war wirklich so eine Überlegung bei dem Teil, ob ich mir überhaupt kaufen soll, weil mich dieses reine über den Touchscreen steuern, da habe ich echt so gedacht, oh, ob ich damit klarkomme, ob das so mein Fall ist. Da war ich lange skeptisch. Ich habe es dann trotzdem zum Release damals geholt und bin auch mit zurechtgekommen. Ich habe mich relativ schnell mit zurechtgefunden, hatte aber meine Skepsis am Anfang damit. Am Ende habe ich dann halt damit so komplett durchgespielt und hatte meinen Spaß in dem Spiel. Deswegen, man kann sich dran gewöhnen.
Ich würde nicht sagen, dass es schlecht funktioniert. Die Touchscreen-Steuerung funktioniert wirklich gut. Es ist halt nur ungewohnt.
Ja,
genau. Es ist nicht das, was ein normaler Spieler oder jeglicher Programmierer in sein Spiel einbauen wird, wenn es darum geht, seinen Charakter zu steuern. Wenn er Viereck, dieses Plus.
Steuerkreuz.
Ein Steuerkreuz auf seiner Konsole hat.
Nee, genau das ist es eben. Es musste halt sein und gerade bei Nintendo-Spielen. Ich meine, wenn wir jetzt mal das nächste Spiel uns angucken, Spirit Tracks, was ja im Endeffekt einfach nur, das hat ja die Engine von Phantom Hourglass einfach weiter genutzt. Das war halt der nächste.
Ich würde noch gern zu Phantom Hourglass sagen, entschuldige.
Ja. Nee, ich wollte nur sagen, das Spiel hat es ja genauso gemacht in der Hinsicht. Das wollte ich schon sagen. Da ist Nintendo sich ja treu geblieben und hat diese ganzen Features, die der DS nutzt, ja wieder mitgenommen. Das war so eine typische Nintendo-Sache. Es gibt bestimmt noch etliche andere Spiele von Nintendo, die wir jetzt nennen können, bei denen es am DS genauso war. Dass sie unbedingt diese ganzen Features einbauen mussten.
Es hat aber auch Spirit Tracks und Phantom Hourglass sind für mich fast Arschböll. Weil das eine macht gewisse Sachen falsch, die das andere richtig macht und dann fixt aber der zweite Teil wieder Sachen, die er beim ersten hätte gar nicht fixen müssen und so. Es ist ein bisschen ein komisches Hin und Her zwischen die Dinger. Weil das, was ich nämlich noch erwähnen wollte zu Phantom Hourglass, was ich ganz großartig finde, es gibt ja glaube ich, 300 verschiedene Schiffsteile, irgend sowas in die Richtung, auf jeden Fall eine riesige Anzahl an verschiedenen Schiffsteilen.
Ja, es waren sehr viele.
Und die sind komplett random. Du findest bei jedem Playthrough andere Teile. Du kannst das Spiel 10-mal spielen und du wirst jedes Mal ein komplett anderes Schiff haben und solche Geschichten. Und das gibt dem Spiel vor allem für wiederholte Durchspielen mehr Leben. Und das ist aber etwas, was sie bei Spirit Tracks komplett versaut haben.
Ich meine, es gab auch noch damals bei Phantom Hourglass auch, glaube ich, sogar die Möglichkeit, dass man die auch irgendwie tauschen konnte, manche Schiffsteile mit Freunden.
Ja, ich glaube auch. Da war was.
Es ging aber auch nur da, nicht bei Spirit Tracks. Da ging es das, glaube ich, nicht mehr.
Also kurz, bei Phantom Hourglass war es komplett random. Da war zwar in der Kiste ist ein Schiffsteil, aber es war ein kompletter Random Pool, was es sein kann. Bei Spirit Tracks ist es so, dass die Kisten quasi ein Tier hat. Also da ist ein Teil, eine Stärke 5. Zugteil drin und da ist ein Stärke 3 Zugteil drin Und das grenzt die Möglichkeiten, die aus diesen Kisten kommen, so stark ein, dass du in den meisten Fällen vorher schon weißt, was in der Kiste drin sein wird. Und damit geht dieses Random-Feature vollständig verloren.
Ja. Wenn wir schon beim Tauschen auf sind, müssten wir noch erwähnen, dass es einen Mehrspielermodus bei Phantom Hourglass gab. Capture the Flag. Ich habe es ehrlich gesagt nie gespielt im Mehrspieler.
Ich wollte gerade sagen, wenn du das sagst, wird es schon so sein.
Ja, den gab's wirklich, aber ich habe es nie gespielt. Es ist auch, man kann es direkt auch sagen, auch Spirit Tracks hatte einen Mehrspieler-Modus. Da war es, glaube ich, da hat man nach Force-Kristalle gejagt. Ich habe beides nicht ausprobiert. Bei beides habe ich jedes immer mit bis zu vier Spielern möglich, online wie lokal. Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Spiele als Link und sammle Force-Kristalle oder übernimm die Kontrolle über gegnerische Phantome, um ihn aufzuhalten. Das steht genau auf der Packung. Und etwas noch, was das Spiel auch hervorhebt gegenüber anderen Zelda, was mir da sehr gut gefallen hat, sowohl bei dem als auch bei Spirit Tracks, ist, dass du deine Karten einfach, dass du dort Notizen hinterlassen kannst und dass du in deinem Spiel immer wieder notieren kannst, hey, da muss ich später zurück und sonstige Geschichten. Das ist unfassbar hilfreich. Breath of the Wild hat was Ähnliches mit diesen vier farbigen Punkten, die du auf der Map setzen kannst, aber es sind halt nur vier. Und vier sind nicht genug, damit du dir jetzt 10 Sachen markieren kannst in irgendeiner Form. Und vor allem die eine Insel, die du selber kartografieren musst, wo du den Rand der Insel entlanglaufen musst und dann einzeichnen auf der Karten und dann langsam draufkommst, das ist eine Wal. Und dann erinnerst du dir an das Rätsel, dass du im Auge des Wals graben musst und dann kommst erst drauf, wo du graben musst, dort auf der Insel etc. Das finde ich großartig. Und sowas hat es nie wieder gegeben und wird es wahrscheinlich in der Form auch nicht mehr geben, weil kein so ein Touchscreen-Gerät existiert in der Form, wie es der DS war, und ich glaube nicht so wieder kommen wird.
Glaube ich auch nicht. Die Switch hat das Problem, sie kann es nicht machen, weil du musst das Spiel auch ohne es im Handheld-Modus zu spielen, am Fernseher spielen können. Und damit fällt halt der Touchscreen weg für solche Rätsel.
Das haben sie inzwischen aber auch gedroppt, diese Voraussetzung.
Ich weiß, aber das wird kaum ein Hersteller wird hingehen und sagen, ich programmiere mein Spiel jetzt so, dass es nicht am Fernseher spielbar ist.
Ja, richtig. Ja. Ich meine, du kannst ja einfach mit dem Controlstick den Stift bewegen. Das funktioniert.
Klar, das ist klar, können sie machen. Aber ich meine, es ist nochmal was anderes als beim DS, weil da hattest du einfach diese zwei Bildschirme direkt nebeneinander und es war eine andere Art der Bedienung dadurch automatisch gewesen bei DS und 3DS.
Und es ist ja der kapazitive Touchscreen von der Switch nicht genau genug in meinen Augen für so ein Feature.
Das stimmt auch. Das ist auch noch so ein Punkt. Ja. Ja, gehen wir jetzt mal rüber zu Spirit Tracks. Das haben wir ja schon angesagt gehabt, dass das 100 Jahre, über 100 Jahre nach Phantom Hourglass spielt. Mhm. Und Link ist ein Lokführer in Ausbildung. Genau. Was schon ein bisschen seltsam
ganz
wirkt.
Ganz neue Thematik. Dass die Zugfahrt eine Rolle spielt in Hyrule mittlerweile.
Ist auch sowas, was sie nie wieder aufgegriffen hatten.
Gott sei Dank.
Ja.
Also Spirit Tracks kann ich fast nichts Positives mehr drüber sagen, außer das, was ich schon drüber gesagt habe. Ich habe dieses Spiel aushalten müssen, um es durchzuspülen. Es ist diese Rumfahrerei mit diesem zu langsamen Zug und die drei verschiedenen Minispiele und diese depperten Hasen, die sich einfach dauernd wiederholen. Und es ist so anstrengend und langweilig einfach.
Und da kommt bei mir, dass du hast es sogar durchgehalten. Ich habe es nie durchgespielt. Ich habe es nie beendet. Ich find's
das
aber
kann
auch
ich sehr gut nachvollziehen. Ja.
Ja. Was mich damit auch genervt hat, war die Panflöte. War eine Panflöte. Ja.
Ja.
Man muss auf dem Touchscreen mit die Hand steuern und gleichzeitig, also das Ding steuern irgendwie war das, und ins Mikrofon blasen. Ich habe das Ding gehasst.
Ja,
das
ist halt wieder funktioniert
dieses
nicht
Musikinstrument
gut.
Existiert rein als Tech-Demo.
Ja. Und nee, es funktioniert nicht. Und nee, war nicht mein Fall, das Spiel. Ich meine, irgendwie war es ja mit dem Turm der Götter und dem Dämonenkönig und dass Zelda ja dann nur noch ein Geist ist, weswegen sie ja auch Link dann begleitet. Und ich in dem Spiel war es dann, in dem Zelda auch in diese Phantomrüstung
genau,
da
schlüpft. Genau. Ja. Was auch genau. Das Spiel viel interessanter finde ich. Weil im ersten Teil, du hast am Anfang ist Tetra oder Zelda da, dann wird sie versteinert und dann siehst du sie erst am Schluss wieder. Im zweiten Teil ist sie einfach immer da und vor allem auch bei Badeteile jetzt das Writing ist also die mir fällt wieder nur das englische Wort ein, ist ja wurscht, ist richtig gut. Es sind teilweise wirklich gute Gags drin und das Spiel lebt weniger davon, dass es große Rätsel hat oder irgendwelche großen Abenteuer und Aufgaben, sondern einfach, weil es lustig ist und teilweise sogar dämlich ist.
Ja.
mit den Aussagen und so. Und das macht es auch für mich zu einem eigentlich komplett anderen Zelda. Weil es sind
kleine
Aufgaben und eine lustige Story und nicht eine große Story und große Aufgaben, große Rätsel. Es ist seltsam.
Es ist ein eigenwilliges Spiel auf alle Fälle. Sören, hattest du es auch durchgespielt?
Ja, ich hatte es durchgespielt, aber auch nur einmal. Da fand ich da doch manche anderen Teile besser zum mehrmaligen Durchspielen.
Ja, es war einfach so dieser eigenwillige Teil, der da so reingequetscht wurde nochmal zwei Jahre nach Phantom Hourglass und irgendwie fühlt sich das Spiel auch ein bisschen wie ein Fremdkörper in dem Ganzen an.
Mhm. Ja. Wobei ich da etwas sagen muss, was man beobachten kann seit mindestens Twilight Princess, wenn jetzt schon seit Majora's Mask, ist, dass ich da alle Spiele inzwischen als Experimente sich am Weg zu Breath of the Wild oder was dann danach noch kommt.
Ja, das stimmt. Das könnte man gerade Skyward Sword könnte man ja sagen, dass das so der Vorläufer von Breath of the Wild war.
Ich würd da vor allem das nehmen, was noch kommt, A Link Between Worlds, weil das hat
ja das meisten, ist sogar das nächste jetzt.
Meisten Anspielungen an die Funktionen von Breath of the Wild.
Das stimmt, aber ich meine, Skyward Sword war ja nochmal zwei Jahre vor A Link Between Worlds. Deswegen da hat's da merkt man so richtig, dass es anfängt nochmal stärker. Ja. Und dann ist es ein Link Between Worlds Übergang. Weil wir müssen dann nach Phantom Hourglass kam ja dann Spirit Tracks, dann hatten wir das Remake von Ocarina of Time auf dem 3DS, über das wir dann später nochmal kurz was, das wir später nochmal genauer erwähnen, also nicht genauer, aber ja. Dann kam ja Skyward Sword 2011 parallel zu Ocarina of Time 3D. Und dann haben sie ja Wind Waker HD und A Link Between Worlds 2013 veröffentlicht. Genau. Und das war ja dann auch das erste Zelda-Spiel auf dem 3DS, A Link Between Worlds. Stimmt nicht, es war ja vorher Ocarina of Time 3D schon da. Aber das erste neue, das erste halt, das nicht ein Remake war.
Stimmt, na, das war kein Remake von A Link to the Past, nein.
Heißt es nicht sogar in Japan?
Ja.
Wie war der japanische Titel nochmal? Das ist halt, der Titel ist doch wesentlich näher an dem Originaltitel von A Link to the Past als bei uns.
Ist, ja, das ist einfach nur die zwei dahinter, sonst ist der gleiche Name.
Ich glaube, es heißt A Link to the Past 2 oder so. Es ist aber kein Sequel. Ich würde es eher als Reimagining von A Link to the Past bezeichnen. Nicht wirklich ein Remake, sondern schon ein neues Spiel, aber es ist. Du spürst dieselben Dungeons wie in A Link to the Past, wenn sie auch anders aufgebaut sind und anders Ding. Du hast fast dieselbe Story, dieselben Gegner etc. pp. Aber es ist halt komplett umgebaut worden in diese Funktion, dass du das gesamte Spiel in der Reihenfolge spielen kannst, wie du willst. Und dass es keine Key-Items mehr in Dungeons gibt.
Ja, also wenn man so sieht, also wenn man rein nach der Timeline geht, nach der Nintendo-Timeline, dann spielt A Link Between Worlds, ich glaube, ein paar hundert Jahre waren es nach A Link to the Past.
Ja.
Also so gesehen ist es halt, es ist offiziell in der Timeline danach eingesiedelt. Ich glaube, zwischen Link to the Past und Link Between Worlds werden, das ist ja diese, der Held ist, wurde besiegt von Ganon in Ocarina of Time. Die Timeline ist das ja, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und da kommt ja dann A Link to the Past, dann Link's Awakening, dann die Oracle-Spiele und dann kommt A Link Between Worlds in der Reihenfolge. Wenn ich es richtig im Kopf habe.
Mit einigem Abstand, ja, dazwischen.
Ja, genau, weil es sind ja immer so ein paar, ja, also bis ist ja ein ganzes Stück immer auf dazwischen zwischen den Spielen. Also außer es wird eben, von Nintendo.
Außer bei Phantom Hourglass. Phantom Hourglass ist das einzige wirkliche Zelda-Sequel.
Ja. Das stimmt. Ja. Zu Wind Waker. Wobei wir jetzt mit Tears of the Kingdom wahrscheinlich das nächste echte Sequel wahrscheinlich bekommen. Ja. Bei Adventure of Link, also beim zweiten Zelda, bin ich mir immer unsicher. Ist es jetzt ein Sequel zu Zelda? Wenn man die Story im Handbuch liest, klingt es eigentlich schon so, dass es wirklich ein Sequel zum ersten Zelda-Spiel ist, auf dem NES damals.
Ich habe keine Ahnung, von welchem Spiel du da sprichst.
The Adventure of Link.
Na, das existiert nicht. Ich weiß nicht, was das ist.
Ja. Es ist aber von der Story her, wird es schon, glaube ich, von auch so ein bisschen, weil es wird immer von einige Jahre nach The Legend of Zelda, Link ist jetzt 16 Jahre, bla 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 bla. Irgendwie so wird es oft zusammengefasst. Deswegen, also je nachdem, wie man es betrachtet, könnte das schon das erste Mal gewesen sein. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie Nintendo genau das betrachtet, weil ob man da wirklich denselben Link spielt oder nicht. Weil wenn nicht, dann ist es wirklich Wind Waker Phantom Hourglass. Wobei, wie ist es mit Ocarina of Time und Majora's Mask? Spielen wir nicht Kind Link aus Ocarina of Time in Majora's Mask auch?
Ja, na.
Schwierig, das festzumachen. Ich glaube, da gibt es nicht viele
deswegen, Details. Deswegen, es ist immer ein bisschen, es ist immer ein bisschen kompliziert.
Anteil, aber nur in Anteil der Timeline.
Ja, natürlich ist ja der Punkt. Wir haben ja drei Timelines.
Und ich habe gerade die Timelines vor mir und es ist richtig. Sie listen da The Legend of Zelda und The Adventures of Link direkt untereinander ohne einen Strich oder einen Text dazwischen. Also die dürften auch direkt nacheinander spielen.
Ja, dann ist das dann
in derselben Era of the Decline.
Dann haben sie sind die beiden aufeinander folgend. Ja, ich habe die Timeline leider gerade nicht griffbereit, sonst würde ich auch mal hätte ich auch schon längst aufgeschlagen, aber ich habe die leider nicht hier.
Ich hab's am iPad aufgemacht. Fürs Buch müsste ich aufstehen, das wäre zu laut im Podcast.
Ja, das Buch ist da müsste ich zwei Stockwerke weiter unten gehen, um das Buch zu holen, und das ist ein bisschen zu kompliziert.
Aber das Ding ist auf Seite 69. Ich wollte das nur mal erwähnt haben, einfach so zum Spaß.
Ja.
Weil das ist schön.
Gut, reden wir mal ein bisschen über Link Between Worlds.
Ja.
Storymäßig ist ja, Menschen werden in Graffiti verwandelt. Und wie ist der Magier? Yuga. Ja. Der will die ja, die sieben Weisen finden, um Ganon aus seiner Verwandlung zu befreien. Deswegen verwandelt er Menschen in Graffiti. Und Link muss ihn aufhalten. Fertig. Typische Zelda-Geschichte. Es gibt eine Parallelwelt zu Hyrule, die heißt Lorule. Was jetzt, okay.
Ich finde, das ist eine nette Idee.
Ist eine nette Idee. Wir haben Hyrule und Lorule.
Wo ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, what the fuck, was Besseres wäre einem nicht eingefallen. Aber desto länger ich es gespielt habe, desto besser hat mir die Idee gefallen, dass es Hyrule und Lorule gibt. Vor allem, ich will das Ende jetzt nicht spoilern, aber dann macht es erst recht Sinn.
Das stimmt, ja. Du hast schon gesagt, dass man keine Items mehr in den Dungeons findet. Die kann man jetzt bei Händler Ravio kaufen.
Mhm.
Oder leihen. Was auch noch so ein relevanter Faktor ist.
Also grundsätzlich leist es ja mal aus, weil du zu wenig Rubine hast am Anfang. Und wenn du stirbst, verlierst du die Items wieder und sie landen wieder bei ihm und du musst sie neu ausleihen. Du kannst ja
für
recht viel Rubine kaufen und sogar upgraden.
Genau, ja. Und das macht halt so die Möglichkeit, je nachdem, welches Item du dir bei ihm halt holst, leist oder kaufst, hast du ja andere Möglichkeiten. Dadurch kannst du die Dungeons hier in unterschiedlichen Reihenfolgen spielen. Also bestimmt man sich ja dadurch, dass je nachdem, welches Item man hat, selbst, wohin geht man als nächstes? Ja, schafft man einen Dungeon ja, nicht?
Kann er dran, dass du hingehst und einfach alles ausbeugst, oder?
Keine Ahnung. Nein,
soweit ich weiß, also das wäre nämlich auch einer der Kritikpunkte von dem Spiel von mir, dass es zu leicht ist.
Du gehst sind, glaube ich, storybedingt. Ich glaube, die schaltet man, würden veröffentlicht, Ravio es in seinem Shop, dann wenn man, glaube ich, ein, zwei Dungeons oder so absolviert hat. Aber sonst, glaube ich, hinter das.
Also es kann gut sein, ja.
Das Spiel hat zwei Punkte, wo es schwerer wird. Das ist einmal in der Mitte, sobald du einen gewissen Punkt erreichst, ab dem werden die Gegner schwerer. Und dann kurz vorm Endgame noch, werden sie dann ein zweites Mal schwerer. Es kann sein, dass das auch die zwei Punkte sind, wo du die zwei Items freischaltest. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber was ich jetzt erwähne, eben, du packst dir alles aus, dadurch, dass das Spiel zu leicht ist, stirbst du nie, und das hat dieses ganze Ausborge und mit Items managen Feature für mich recht sinnlos gemacht, weil ich meine Items eh nie verloren habe, weil ich nicht gestorben bin.
Das stimmt, das ist so ein Knackpunkt an dem Spiel. Wenn man nicht stirbt, dann muss man nur einmal die Gegenstände ausleihen und gut ist. Das hebelt das wirklich aus. Das ist halt jetzt wieder so die Frage, es gibt bestimmt auch einige, die dabei gestorben sind dann und das halt wieder verloren haben, aber selbst dann, dass wenn man mal stirbt, ist es jetzt nicht so kompliziert, dass man die dann einfach wieder neu ausleiht. Weil man stirbt jetzt, was weiß ich nicht, nicht so super häufig.
Ja, nein.
Und deswegen. Ja, ich sage, es kann schon mal passieren.
Ja, natürlich.
Das ist. Aber es stimmt.
Im Vergleich zu Heimkonsolen-Zeldas sind diese ganzen Spirit Tracks und Phantom Hourglass um Welten leichter.
Ja,
stimmt. Habe ich aber ehrlich gesagt kein Problem damit, weil ich es auch super finde, dass sie für die größere Masse dadurch ansprechbarer werden und am Handheld sehe ich ein, dass dort eher die jüngere Generation genauso spielt und für die das Ganze leichter gemacht wird und das Spiel ist deswegen nicht wirklich schlechter. Es sind halt nur solche Punkte wie das, über was wir gerade reden, was dann halt zu einem Problem wird.
Da wäre es halt schön, wenn sie dann einfach einen einstellbaren Schwierigkeitsgrad hinzufügen würden. Das wäre zum Beispiel eine Lösung für solche kleinen Probleme. Ich denke aber, Handheld-Spiele, dass die leichter sind, das war sowieso mal so ein Standard, dass Handheld-Spiele oft etwas leichter waren in der DS-3DS-Ära. Ich glaube, das lag daran, dass man so der Überzeugung war, dass man unterwegs nicht die größte Herausforderung haben will, weil man wird hier schneller mal abgelenkt durch irgendwas oder so. Und das, dadurch kam, dass das Handheld-Spiele eher einen etwas niedrigeren angesetzten Schwierigkeitsgrad hatten.
Ja, es hat, Link Between Worlds hat einen Master-Modus, wo die Gegner viermal so viel Schaden machen und du stirbst trotzdem nicht.
Ja, es ist. Und auch da muss man wieder, es gilt natürlich nicht für jeden, aber ja, es ist nicht das schwerste Spiel, definitiv nicht. Es ist aber ein sehr cooles Spiel. Ich finde zum Beispiel auch dieses, dass man sich in ein Graffiti verwandeln kann und an Wänden entlanglaufen kann. Ja. Ich finde dieses Feature so toll.
Großartig, ja.
Das ist der Hammer, weil es den ganzen Levelaufbau ja dann mit beeinflusst. Also die Dungeon und so weiter, aber auch die Welt und so. Das ist einfach eine tolle Idee.
Feature war ja das, aus dem das Spiel entstanden ist. Das war zuerst. Und dann hat Miyamoto, nachdem er das Feature gesehen hat und mehrmals abgelehnt hat, gesagt, wieso remakes ja nicht A Link to the Past mit dem Feature?
Ja. Und so ist dann das Spiel entstanden. Das ist halt, manchmal ist ein Feature einfach, dass das so ein Spiel ausmachen kann.
Ist es bei Nintendo ja meistens. Sie warten meistens auf irgendeine zündende, große, neue Idee und bauen dann das Spiel drum rundherum. Es ist weniger, wir machen jetzt ein neues Zelda und was könnte unsere Idee sein? Es ist eher die Idee, die das Zündende ist und dann bauen sie das Spiel, was dazu passt.
Ja. Das wird jetzt bei Tears of the Kingdom ein bisschen anders sein, da mussten sie ein neues bauen. Egal, aber was für Ideen sie
hat. Zweifel, ich bin so geil auf das
Spiel. Ich auch nicht. Wir reden am Ende auch noch mal ein bisschen ganz kurz über das Spiel, also das werden wir uns nicht nehmen lassen. Will noch einer was zu A Link Between Worlds sagen? Sören, du vielleicht?
Hatte ich jetzt soweit nichts mehr. Ich glaube, alles wurde gesagt.
Gut. Dann gehen wir einfach mal weiter zum nächsten Spiel.
Das Ende ist so gut. Es ist einfach so unfassbar gut. Das wollte ich noch erwähnen.
Bei Link Between Worlds. Ja, das stimme ich dir zu. Also das fand ich auch. Ich fand allgemein, storymäßig finde ich das, ich meine, man muss sagen, immer im Zelda-Kontext, aber ich fand das Spiel rein von dem, was sie sich da storymäßig ausdacht haben, auch mit dem Hyrule, Lowrun und so, das fand ich einfach gelungen bei dem Spiel. Es hat mir Spaß gemacht, das zu spielen dadurch und ich habe das dadurch gerne erlebt. Das ist auch so ein Spiel, bei dem ich immer wieder mal überlegt habe, das müsste ich eigentlich nochmal spielen. Also gerade die letzten 2 Jahre so, habe ich immer wieder dran gedacht, so, ach, das könnte ich einmal wieder spielen, das wäre mal wieder was, dafür ein 3DS anzuwerfen. Ja.
Es ist zwar etwas problematisch, dass bedingt durch das, dass das Spiel komplett offen ist, du die meiste Story am Anfang und am Ende hast und dazwischen fast nichts. Aber das Ende hat mich eigentlich ziemlich umgehaut. Also das hätte ich nicht erwartet und das hat voll erklärt und vor allem Ravio ist ein Wahnsinn.
Ja. Genau. Das ist so ein Spiel, bei dem ich mir sage, das wäre eigentlich nochmal sowas, das ich mir auf der Switch wünschen würde. Tatsächlich als Remake. Doch.
Ich brauche keine Remakes von 10 Jahre alte Spiele, sorry.
Oder auf der Switch 2 von mir aus. Muss ja nicht jetzt sofort erscheinen.
Ja, okay.
Ich meine, das ist irgendwann neu.
Ganz sicher.
Es wird dass es eine Neuveröffentlichung bekommt. Das sag jetzt nicht sofort. Ich weiß, das Spiel ist erst 10 Jahre alt. Wir haben Spiele, die sind jünger und die kriegen Remakes spendiert.
Ja, aber das heißt ich ja auch nicht gut.
Ich will's nur sagen. Wir sind in einem Zeitalter, in dem sowas nicht so normal ist. Also, er normaler wird.
Wie kostet der
Last? Ja, das wäre so ein Spiel, bei dem
ich verschiedene Sony-Konsolen spielen, bitte.
Ja, warum auch nicht? Und ich habe noch keine einzigen durchgespielt. Also von daher. Es gibt ein paar, die mich steinigen würden, glaube ich, auch in der Redaktion.
Was, weil du der Last of Us damit durchgespielt hast?
Ja.
Ich habe den Last of Us noch nicht einmal angespielt, weil es für eine Konsole ist, die einfach nur zum Verbrennen gedacht ist.
Aber ich hab's dreimal versucht und ich hab's nie wirklich weit gespielt. Es ist storymäßig ist das richtig gut, aber es ist nicht mein Fall. Aber gut, das habe ich schon an anderer Stelle mal ausgeführt gehabt. Und wir gehen einfach lieber mal weiter zu Triforce Heroes. Ich glaube, dem einzigen Spiel, das wir heute etwas ausführlicher behandeln, das ich nicht gespielt habe. Ich besitze es nicht. Ich habe es mal auf einem Presseevent von Nintendo angespielt in einer Demo, aber das war's.
Dafür habe ich es doppelt. Habe ich gerade vorher gemerkt, wo ich geschaut habe, um die Spiele zusammenzusammeln, damit ich auf die Verpackungen nachschauen kann, wenn ich irgendwas brauche. Habe ich gemerkt, ich habe zweimal 3 Force Heroes und dreimal 42 Spieleklassiker. Ich habe keine Ahnung, warum.
3 Force Heroes vielleicht, um es halt direkt auch mit mehreren zu spielen, weil dieses Spiel ist ja darauf ausgelegt.
Würde von der Logik her Sinn machen, dagegen spricht, dass eins von die beiden noch eingeschweißt ist.
Ah, gut.
Ja. Ja, ihr habt also beide es schon mal aber auch gespielt, dann in der fertigen Version.
Ja, genau.
Und dürft ihr mal ein bisschen drüber sprechen.
Das kann ich mich auch noch dran erinnern, sogar eine Videoreihe auf dem NMAC-Kanal dazu erschienen.
Stimmt, ich erinnere mich.
Da war Erik
und noch mal gespielt?
Mario, glaube ich, dabei, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, genau.
Und der Podcast war, glaube ich, und der Michi, kann das sein?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich kann nebenbei nachschauen. Wer redet einfach mal über das Spiel.
Okay.
So. Ja, was gibt's da zu erzählen? Es spielt nach A Link Between Worlds, aber weicht eigentlich komplett von dem Spiel ab, würde ich sagen. Man geht in eine andere, in einen ganz anderen Ort, nämlich Textilia heißt das Land. Das ist nicht Hyrule. Und wie man auch schon vom Namen her sehen kann, das dreht sich alles um Kleidung und Mode. Und da gibt's die Prinzessin dieses Landes, Rüschlinde, die irgendwann verflucht wird von einer Hexe, Lady Maude. Also nicht Mode, sondern Maude. Und sie wird dann halt dadurch, der Fluch ist dadurch, dass sie jetzt halt auf ewig einen schwarzen Ganzkörperanzug tragen muss.
Ja, sie schaut aus wie ein Kackwurst.
Genau.
Also ich habe sie durchgängig Prinzessin Kackwurst genannt, während die das Spiel gespielt
hat. Ja. So kann man sagen.
Und das Tolle ist, du schaltest dieses Outfit am Schluss für dich selbst frei. Dann kannst du selbst als Kackwurst rumlaufen.
Genau, ja genau. Und das ist eigentlich auch das Gimmick da. Man spielt halt als Link mit mehreren Links, also als drei, wie auch der Name Triforce Heroes. Und muss dann verschiedene Level im Team lösen, um dann die Hexe da aufzuhalten und den Fluch zu brechen. Und hat dann ein ganzes Arsenal von verschiedenen Anzügen, die verschiedene Fähigkeiten halt temporär zur Verfügung stellen, wie beispielsweise größere Bomben oder mehr Pfeile oder größere Hämmer beispielsweise, fallen mir jetzt so spontan ein.
Es ist in meinen Augen, also natürlich steht Zelda auf der Packung, aber es ist weniger ein Zelda-Titel als einfach ein Drei-Spieler-Koop-Titel.
Ja.
Am ehesten vielleicht noch mit Four Swords zu vergleichen, auch wenn es nur zu drei sind, aber auch nicht so wirklich, weil das Zelda-Feeling kommt bei dem Spiel meines Erachtens noch wenig auf, weil du hast immer diese recht kurze Level, die recht schlauchförmig sind und wo du dann einfach zu dritt diesen Bereich oder diesen einen Abschnitt schnell erledigst und dann spürst du halt das nächste. Es sind, ist halt auch für den Multiplayer eher auf kürzere einzelne Sessions aufgebaut, genau, und nicht 3 Stunden mit irgendwelchen Freunden spielen oder so. Wobei du das auch machen kannst. Also wir haben das Spiel zu dritt in einer Session komplett durchgezogen. aber es ist, ich finde trotzdem, auch wenn es teilweise schlechte, ich weiß nicht, schlechte Kritiken stimmt gar nicht, aber halt einfach schlecht, ähnlich wie Metroid,
ja, genau. Wie heißt, Federation Force, mit dem kann, genau, man das ähnlich sehr gut wie vergleichen.
Federation Force, da ist ein gutes Spiel dahinter, aber der Ruf ist eine Katastrophe.
Ja, man muss sehr sagen, man muss es mit den richtigen Leuten zusammenspielen und sich auch darüber austauschen, weil sonst funktioniert es nicht, finde ich. Vor allen Dingen alleine funktioniert es nicht, weil da steuert man dann alle 3 Links, schaltet man irgendwie durch die hin und her, was überhaupt nicht funktioniert, meiner Meinung nach, und nicht ausgelegt ist.
Es ist ähnlich wie Four Swords allein spielen. Das ist auch nicht wirklich lustig, aber du kannst es tun.
Genau, also man sollte halt schon die richtigen Freunde haben und das sich austauschen können, sonst funktioniert es nicht wirklich, das gut zu spielen.
Also du kannst es random Multiplayer mit irgendwelchen Leuten spielen, du hast verschiedene Zeichen, die du in die Hehe halten kannst, so G und Stopp und so, aber es ist komplett für einen Hugo.
Ja.
Also wenn du dann nicht mit den Leuten im selben Raum sitzt oder irgendwie über Teamspeak oder sonst irgendwas mit ihnen verbunden bist. Also wir sind damals zu zweit in Klagenfurt gesessen und der Michi ist in Wien gesessen und war über Skype mit uns verbunden und so haben wir es gespielt. Funktioniert es aber dann auch richtig gut, wenn man sich so absprechen kann. So, das macht wirklich, wirklich Spaß. Ich habe nur positive Erinnerungen eigentlich an die Gameplay-Session damals.
Wenn es dann Spaß macht, ist es ja auch irgendwie das Ziel erreicht, was sie wollten.
Richtig, ja. Richtig. Das ist das Wichtigste, ja.
Eine Frage. Sagt euch das Spiel Marvelous Mohitotsu no Takarajima, beziehungsweise wenn man es ins übersetzen würde, Marvelous Another Treasure Island was?
Na. Ach so, ist das Gameboy?
Nein, das ist damals auf dem Super Famicom in Japan nur erschienen. Das ist, wenn man so grob sagt, ist Triforce Heroes dem sehr ähnlich und man könnte auch sagen, dass Triforce Heroes der spirituelle Nachfolger von diesem Spiel ist. Mhm. Das gab dann später noch 2 Spezialversionen, die über Satellaview veröffentlicht wurden. Das war das erste Spiel damals von Eiji Aonuma als Director.
Interesting. Auch
1996 erschienen damals von Nintendo R&D 2 entwickelt. Und
das Driver machen Series sie ja gern.
Yes, das machen sie gerne.
Sie ja sehr gern. Es ist ja Link's Awakening basiert auf diesem Prinz-Spiel mit dem Frosch, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Und in Dingle gibt es dann Anspielungen auf das Spiel mit dem Prinz und dem Frosch und so, weil Zelda aus dem entsprungen ist am Game Boy und so. Also solche Anspielungsgeschichten haben sie immer wieder gern drin, ja.
Ja, und das hier ist halt wirklich, die haben im Grunde das Prinzip oder zumindest die Grundlage von diesem Marvelous-Spiel da genommen und haben das in Triforce Heroes umgesetzt, weil der Director von Spirit Tracks, nachdem sie Spirit Tracks entwickelt hatten und den Mehrspielermodus hatten, anscheinend unbedingt irgendwas mit Mehrspieler umsetzen wollte. Und da haben sie sich dann halt Triforce Heroes basierend auf diesem Marvelous Another Treasure Island ausgedacht, was natürlich dann wieder für Aonuma, der ja sowieso an dem Spiel damals gab, als Director, wie gesagt, hat das passt. Und das ist halt, ja. Ja.
Das ist gut.
Das Spiel selbst übrigens, dieses Marvelous-Spiel, also Marvelous and the Treasure Island wiederum, war beeinflusst von A Link to the Past.
Von wem ist das? Ist das von Nintendo, oder?
Das ist von Nintendo. Das ist von Nintendo R&D 2 entwickelt, von Nintendo gepublished. Okay. Und Aonuma war Director, war das erste Spiel von Aonuma damals, als Director. Davor hat er nur an dem Open Tournament Golf auf dem NES als Sprite-Designer gearbeitet und an dem Super Mario USA Power Challenge, also dem BS Super Mario USA Power Challenge als Grafikdesigner. Und danach ist er halt dann direkt dieses Spiel als Director und Grafikdesigner Und danach ist er direkt zu Ocarina of Time gegangen.
Es ist so toll, dass du damals beim Spiel noch Director und Grafikdesigner hast sein können.
Ja.
Heute brauchst du, zwar drei Directors und 100 Grafikdesigner.
Ja. Das hast du immer noch in der Indie-Szene, also ja, dass sowas passiert. Oder bei ganz, 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 ganz kleinen Projekten.
Ja.
Ja. Aber gut. Ich fände es nur sehr interessant, dass halt dieses Spiel von Aonuma da als Vorlage für Triforce Heroes gedient hat.
Und es ist ja dann auch für Triforce Heroes DLC, ein kostenloser rauskommen mit so einem Challenge-Sturm. Den haben wir leider bis heute nicht gespielt, aber der soll auch nicht so schlecht sein. Und solche nachträglichen Updates mit großem Content finde ich eigentlich immer recht ansprechend und positiv. Das war halt damals auch die Zeit, wo Nintendo mehr oder weniger angefangen hat mit solchen nachträglichen DLC-Updates, kostenlose.
Ja, stimmt. Das haben die irgendwann auf dem 3DS haben die damit losgelegt. Was auch daran liegt, dass sie damals so das erste Mal so die richtigen, das Internet mal für sich entdeckt haben.
Ja. Naja, du hättest auf der Wii U auf die 512 Megabyte Flash-Speicher sicher auch den einen oder anderen DLC untergebracht.
Logisch.
Nein, auf der Wii natürlich, nicht auf der Wii U, entschuldige.
Ja. Der DS hat ja auch erst mit DSi überhaupt einen Shop bekommen.
Mhm.
Ja.
Der DS hat erst mit DSi eine Online-Möglichkeit gekriegt, außerhalb von Spielen.
Deswegen, also das ist, ja. Gut, damit haben wir die 5 waren es jetzt? Waren es 5, waren es 6? 6 Spiele waren es, oder?
Es waren allein 3 Dingel. Nee. Das geht sich in der
Ja, genau. Aus. Ja, die Dingel habe ich jetzt als 1 gewertet. Ich glaube, 5 waren es.
Nein, es sind 3 Dingel-Spiele.
Ja, es sind 3 Dingel.
Es hätten 4 sein können.
Über die wir jetzt gesprochen haben. wir wollen natürlich auch nicht unerwähnt lassen, dass es dann, wir haben es ja schon angedeutet, Ocarina of Time 3D gab als erstes Spiel für den 3DS 2011. War ein Remake von Ocarina of Time. Das war damals ja ein Remake. Es hat ja einen ganz anderen Grafikstil dann nochmal genutzt gehabt. Als das originale Ocarina of Time.
Einen ganz anderen Grafikstil?
Ja, es ist bunter als das originale. Ja, das meine ich damit.
Sie haben die Texturen ausgetauscht, ja.
Ja, und mehr Details. Ja, das ist nicht, ich meine nicht mit ganz anders. Ich meine, man merkt schon daran, dass es neu aufgearbeitet
ist. Ja, es ist ein Remake und kein Port. In den letzten 5 bis 10 Jahren scheitern ja immer mehr Firmen in der Definition von diesen zwei verschiedenen Dingen.
Ey, es gibt mittlerweile 3 Begriffe. Es gibt Remaster, es gibt Remake und es gibt Remade. Als ich den Begriff Remade letztens, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war.
Remade ist Final Fantasy, oder? Da macht das ja Sinn.
Welches Final Fantasy meinst du? Nein. Die haben das als Zwischending zwischen einem Remaster und einem Remake gemeint.
Oh Gott.
Das ist das, was ich meine.
Oh.
Bei Final Fantasy reden sie ganz davon im Remake, weil das ist einfach ein Remake, das ist Neuinterpretation und fertig.
Ja, aber ist ja das Remake bei Final Fantasy 7. Ist ja das Remake, deutet ja gleichzeitig darauf hin, dass du die Chance hast, die Story anders zu machen, zu remaken. Ja. Es ist nicht das Spiel, das Remake, sondern der Playthrough, das, was du erlebst, das Remake. Und das finde ich großartig an dem Titel. Nicht am Spiel, Final Fantasy ist mir wurscht, aber die Idee ist super.
Aber ich glaube, wahrscheinlich war es irgendein Publisher, der braucht einfach einen eigenen Begriff, weil sie gesagt haben, nee, Remaster, wir sind kein Remaster, wir sind was Besseres. Ja, aber ein Remake ist das auch nicht, ja, das wäre ein Remake.
Aber schau dir die meisten Remakes auf der Switch an oder Remasters, ja. Das sind 1:1 Ports.
Ja, es gibt einige Spiele, die sind wirklich gut umgesetzt worden, wie jetzt Metroid Prime Remaster.
Das ist super, ja.
Ja, es gibt aber auch einige Spiele.
Remaster, den ich je gesehen habe, ja.
Ja, stimme ich dir voll zu. Ich habe auch schon Spiele gesehen, die waren eine absolute Frechheit, weil ich fällt gerade der Titel von dem einen Spiel nicht ein. Das hat, glaube ich, Markus bei uns getestet. Das Spiel ist eigentlich nichts anderes als die PlayStation 2 Version in höherer Auflösung. Die haben nichts verbessert an dem Spiel.
Ja, die tauschen sogar
die Ladezeiten aus,
gar nichts. Die drehen die Renderauflösung hoch und porten den Code auf die Konsole und dann ist es ein Remake und das ist eine Katastrophe.
Ja, oder nimm Tales of Symphonia Remaster. Sie haben was verbessert optisch. Also das Spiel ist höhere Auflösung, die Grafiken wurden zum Teil angepasst, auch farblich hat sich was verbessert, aber technisch läuft das Spiel schlechter als auf dem GameCube.
Aber Aloch ist für mich ein Board, weil Auflösung.
Ja, erhöhen. Es ist ein Port eigentlich.
Auflösung und sie nennt es halt Remaster. Ist für mich nichts anderes als eine Anpassung an die Plattform, auf der es jetzt rennt. Das ist Teil von einem Port und nicht Teil von einem Remaster.
Sie nennt es Remaster. Sie haben ein paar Kleinigkeiten ja noch verändert, aber in erster Linie ist es halt wirklich nichts anderes als ein Port von dem Remaster, das wir schon mal hatten, das da wiederum eigentlich auch kein richtiges Remaster war.
Das ist so wie die Final Fantasy oder GTA Spiele, wo sie es auf Mobile geportet haben und dann von Mobile wieder zurück auf die Heimkonsole. Das ist, ich frage mich wirklich, was in manche Firmen vorgeht. Die sind ja alle vollkommen angerannt.
Ich denke, es ist dann oft einfach günstiger, so vorzugehen. Die einfachere, günstigere Variante.
Ja, sicher. Du wirst recht haben. Ja? Weil der Android-Port von GTA 3 ist sicher aktueller und auf aktuellere Grafikschnittstellen und sonst irgendwas ausgelegt als GTA 3 für die PS2.
Ja. Auf jeden Fall Ocarina of Time 3D, das war damals ein gelungenes Remake für ein 3DS, würde ich sagen.
Ja.
Ja. Ja. Kann jeder zustimmen.
Ist erschienen, um 3D oder um den 3DS zu pushen, weil Remakes damals eigentlich als häufigstes eingesetzt wurden sind, um den 3DS zu bewerten.
Ja.
Oder zu bewerben, Entschuldige.
Man muss dazu sagen, Ocarina of Time hat einfach immer gezogen. Zu der Zeit noch. Ist so.
Meinst du, das wird heute nicht mehr ziehen?
Ich glaube nicht mehr so stark wie damals. Durch Breath of the Wild hat es, glaube ich, die Stellung verloren.
Ja, das kann sein, ja.
Also ich glaube, es gibt, glaube ich, mittlerweile auch viele Zelda-Fans, beziehungsweise Nintendo-Fans, die nicht damit aufgewachsen sind. Die Ocarina of Time erst im Nachhinein gespielt haben, die erst, was weiß ich, 2000 oder noch später geboren sind, um 2000 oder später, die im Grunde nicht das Spiel als Jugend mitgenommen haben.
Das Problem deswegen, war mit A Link to the Past. Das habe ich bis heute nicht durchgespielt und werde es wahrscheinlich mein Leben nie durchspielen.
Ich habe es damals, es war eins meiner...
Es ist zu alt, es ist nicht mehr zeitgemäß. Es kam damals, war es sicher unfassbar gutes Spiel, aber in der heutigen Zeit sind ganz viele Features einfach nicht mehr zeitgemäß und die mag einfach nicht. Es ist mir zu anstrengend.
Ja, ich verstehe es. Dadurch, dass ich halt diesen Nostalgiefaktor von damals habe, weil es für mich einfach eines der besten Spiele so der Zeit damals war, als ich es gespielt habe, das war nur mal in den 90ern. Noch vor Ocarina of Time. Und deswegen habe ich, glaube ich, diese andere Beziehung dazu und kann das dann trotz dessen, dass es heute sich mehr modern anfühlt, immer noch besser spielen. Wobei ich sagen muss, als ich letztes Mal wieder angefangen habe, habe ich es auch nicht durchgespielt.
Es ist aber oft, ist mir schon aufgefallen, wenn du dann zum alten Spiel wieder zurückkehrst nach Jahren, die Erinnerungen schöner als das Spiel wirklich war.
Ja.
Das stimmt. Oder es ist eben das, dass du damals, das wird es nämlich eher sein, die Funktionen, dass du damals am N64, du hast es nicht anders gekonnt. Das waren damals die Features, die Ocarina of Time gehabt hat, waren damals neu und das Beste, was es zu dem Zeitpunkt gegeben hat oder eins der Besten. Heutzutage hat sich das Ganze 25 Jahre lang weiterentwickelt und es gibt so viel mehr größere und bessere Features, die ein Spiel haben kann und Funktionen etc., die bei so einem alten Spiel einfach fallen, weil sie damals noch nicht gegeben hat oder noch nicht technisch möglich waren. Und dadurch, dass du es damals gespielt hast, wo du diese neuen Sachen ja gar nicht gekannt hast, ist dir das natürlich nicht aufgefallen.
Genau das ist der Punkt. Und deswegen, ich denke, Ocarina of Time zieht heute nicht mehr. Dasselbe übrigens gilt für Majora's Mask, das ist ja schon damals nicht so, dass... Es hat heute, denke ich, fast einen besseren Ruf als damals, als es erschienen ist.
Definitiv. Ja.
Ja.
Ich habe hab Majora's Mask damals nie mögen und erst mit dem 3D-Remake ist mir klar geworden, was das für ein gutes Spiel eigentlich ist.
Ja, so war es bei mir auch.
Ja. Ich habe das 3D-Remake noch nicht mehr gespielt, muss ich auch dazu sagen. Ich habe das damals, ich habe es auf dem 3DS nicht gespielt, dieses Spiel. Ich weiß gar nicht warum, wahrscheinlich, weil ich keine Zeit hatte zu dem Zeitpunkt. Und finde es irgendwie schade. Deswegen ist es so ein Spiel, bei dem ich mir wünschen würde, dass Nintendo irgendwann anfängt, 3DS-Spiele, die keinen Touchscreen brauchen, auf die Switch zu porten. Wirklich nur zu porten, sage ich eben bewusst. Mit minimalen Anpassungen, dass du halt diese zwei Bildschirme nicht mehr brauchst. Einfach damit ich das Spiel spielen kann.
Das glaubst du wohl selber nicht.
Natürlich glaube ich es nicht, aber ich sag ja, das wünsche ich mir.
Nintendo wird es schon nicht mal schaffen, einen sinnvollen 3DS-Emulator für die Switch zu schreiben, befürchte ich.
Ja, glaube ich auch nicht.
Mal auf an deinem Wunsch.
Ich denke, mit Glück kriegen wir das auf einer Switch-Nachfolger. Mit Glück.
Ja, wobei, ich sag ja mit Glück. Ich war sehr überrascht, wie gut der DS-Emulator auf der Wii U funktioniert hat.
Ja, das stimmt auch wieder. Ja. also Majora's Mask hat ja dann 2015 sein 3DS-Remake bekommen, was auch sehr gelungen war, soweit ich das mitbekommen habe. Mhm. Und dazwischen ist noch The Legend of Zelda Four Swords Anniversary Edition erschienen.
Ja.
Das glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das in Europa rauskam.
Ja, doch, ja,
das
ist
ja, natürlich, natürlich. Ja, auch das war damals zum 25-jährigen Zelda-Jubiläum ein kostenloser Download im eShop.
Ach ja, genau, ich weiß wieder, welches es ist. Ja, ja, doch, doch, ja.
Und
genau,
dann ist es irgendwie eineinhalb Jahr später noch einmal für ein Wochen oder so im eShop zum Download verfügbar gewesen. Oder war es länger als ein Wochen? Auf jeden Fall wieder ein zweites Mal nur an beschränkten Zeitraum. Und seitdem, jetzt ist der DSi eShop eh tot. Man hat es dann auch am 3DS dann auch spielen können, weil der kann ja DSiWare spielen. Aber du kriegst das Spiel nicht mehr. Du hast das Spiel zu zwei verschiedenen Zeitpunkten für wenige Wochen kostenlos runterladen können und dann war es weg. Und das ist erst einmal so oder so eine komplette Katastrophe und da könnt ihr mich ausblären über, auch wenn sie komplette Scheiße war, diese 3D-Collection, dass sie die aktuell nicht mehr verkaufen, dieses, oder Super Mario 35 und solche Geschichten. Ich hasse es, wenn Nintendo Sachen absichtlich delistet, die Content sind. Und wenn du dann ein Spiel rausbringst, was du zu viert spielen musst, wo jeder auf seinem DS sein eigenes Spiel braucht, aber du kannst es nur mit den Leuten spielen, die genau in die drei Wochen dabei waren und vielleicht das genau da runtergeladen haben. Was soll denn der Dreck, bitchen?
Das ist absolut bescheuert. Das ist Nintendo. Wir reden von Nintendo.
Aber das ist noch mehrere Level dümmer als alles andere, was sie sonst machen, finde ich.
Ja, es stimmt schon. Es war ja eigentlich nur eine Neuauflage von dem Game Boy Advance Spiel, oder?
Soweit ich weiß, ist es mehr oder weniger ein Board von dem Four Swords, was beim GBA beim A Link to the Past Board dabei war, ja.
Genau, okay, soweit gut. Ich mich erinnern kann, noch waren da, glaube ich, nur noch ein, zwei Zusatzlevel, die, glaube ich, auf dem allerersten Zelda basieren. So ein bisschen von der Grafik her. Und ja, das war's, glaube ich.
Sonst und das war ja auch vollkommen berechtigt, weil Four Swords am GBA, ich wollte es Jahre spielen, ich habe keine Freunde gefunden, die es haben, die es mit mir spielen können oder sonst irgendwas. Das hat mir immer leid getan. Und das war endlich die Chance, Four Swords am GBA wieder zu spielen. Und das war sogar kostenlos. Aber es war trotzdem für den Arsch.
Wir gehen mal zum nächsten Spiel weiter. das letzte, was wir jetzt noch haben, Hyrule Warriors Legends. Ist ja dann auch nochmal Port von Hyrule Warriors auf dem 3DS erschienen. Hatten wir einen Podcast zu, den Podcast Nummer 116, da waren Emil und ich dran. Ja. Und haben über das Spiel geredet.
Mhm.
Ja. Also wenn ihr mehr zu Hyrule Warriors Legends hören wollt, hört euch einfach Podcast 116 an, ich glaube.
Oder wenn ihr Hyrule Warriors mit der Hälfte der Frames spielen wollt, wie es gedacht war, dann holt ihr die Fassung.
Ja, die beste Variante ist wahrscheinlich Hyrule Warriors Definitive Edition auf der Switch.
Ja, ja. Zweifelsfrei.
Also da habt ihr das von des Legends eh mit drin und noch deswegen, also nur falls ihr halt hören wollt, wie das Spiel damals gewirkt hat und so weiter. Könnt ihr Podcast 116 anhören, dann wisst ihr da, wie Emil und ich über das Spiel denken.
Ich glaube, wir haben gar nicht so negativ drüber gedacht.
Aber
technisch war es nicht auf der Höhe, sagen wir so.
Genau, aber ansonsten fand ich das gar nicht schlechtes Spiel. Also das Hyrule Warriors nochmal um sinnvolle Sachen erweitert gehabt. Und
richtig. Stimmt, da hat es sogar extra Features gegeben, die dann bis die Switch-Version erschienen sind, nur am 3DS verfügbar waren und gar nicht auf der Wii U damals, gell?
Ja, zum Beispiel die Geschichte von Linkel. Mhm. Die Nebenkampagne mit Linkel und der bisher einzige Auftritt von Linkel.
Ja.
Dann später noch eine Definitive natürlich, aber trotzdem. Aber ist ein Charakter, aus dem man was machen könnte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht unbedingt mit dem Namen. Aber rein von der Art her könnte man aus Linkel, was könnte Nintendo Linkel schon nutzen für die Zelda-Spiele? Rein theoretisch. Also da finde ich, das ist ein ungenutztes Potenzial, das sie haben.
Ich muss jetzt nachschauen, was Linkler war, aber das war das der weibliche Link. Ah, das war der weibliche Link.
Genau. Nee, ich sag ja, nicht als weibliche Form von Link, sondern man weiß ich, anderer Name geben und ihr eine Rolle einfach verpassen, weil sie kann kämpfen, sie hat Armbrüste, man könnte mit ihr schon was aufziehen. Dasselbe sage ich übrigens auch über Imper zum Beispiel und über ganz viele andere Zelda-Charaktere, ja, aber genau, die sie
dafür
nicht nutzen.
Hast du ja jetzt Hyrule Warriors. Genau, ja. Das ist ja das Spiel. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass man Link durch einen weiblichen Link im Hauptspiel ersetzen könnte.
Nee,
das wäre vollkommen ja. In Ordnung. Was mir in den letzten Jahren nur stört, ist, dass das immer geforster wirkt, solche Features.
Ja, deswegen, das will ich
doch
gar nicht.
Nicht eingebaut wird, damit die Spieler eine Auswahl haben und selber wählen können, sondern dass es eingebaut wird, damit positive Publicity ist.
Ja, Link, und darum geht's mir.
Das stört mir ein bisschen.
Ja, mich auch. Darum geht's mir dabei auch gar nicht. Mir geht's einfach nur darum, ich finde, wir haben Charaktere. Es gibt einige Zelda-Charaktere, die meiner Meinung nach bisher nicht genug genutzt werden. Da gehört halt Link als Beispiel jetzt auch dazu. Sie hätten mehr Potenzial, um auch Spin-offs zu Zelda-Reihe zu machen, die nicht mit Link sind. Weil zum Beispiel ein Spiel, in dem man ein Shirka-Abenteuer erlebt, da muss nicht zwingend Imper die Hauptfigur sein. Das kann auch jeder andere Charakter sein, ein Shirka-Krieger oder was weiß ich. Da könnte man viel mit aufziehen.
Als ob sowas schon mal bei Retro Studios kurz in Entwicklung gewesen war, gell?
Ja. Ich sag ja, man kann einiges mit der Zelda-Reihe meiner Meinung nach umsetzen. Und
also ich würde töten für Arabio-Spin-Off.
Ja?
Aber erst nachdem man eben A Link Between Worlds durchgespielt hat, dann macht es Sinn. Vorher nicht.
Nee, ich denke, es gibt einige Möglichkeiten, mit denen man das noch besser nutzen könnte, die ganzen Charaktere.
Ja, die Frage ist,
gut, gehen wir mal.
Weil Dingle ja, hat sich nicht so besonders gut verkauft und war ein Spin-off.
Genau, das ist der Punkt. Ich denke aber, mit bekannteren Figuren könnte man das eher hinkriegen, besonders wenn sie nicht so abgedreht sind wie Tingle.
Ja, stimmt, Tingle ist auch so dieses schlechtes Beispiel.
Tingle ist auch dieser Sonderfall. Gehen wir mal zum Fazit über. Sören, du darfst anfangen. Welches Spiel von denen, die wir jetzt besprochen haben, würdest du empfehlen und welches von welchem würdest du abraten?
Also empfehlen würde ich von denen ganz klar A Link Between Worlds, weil ich sagen würde, dass da der größte Spielspaß da jetzt ist, also jetzt absehen von Tingle, das ich nicht gespielt habe.
Du hast gewusst, dass ich gleich in Tingle reinschreien will.
Vielleicht. Nee, und von abraten, schwierig. Also ich würde auf jeden Fall Triforce Heroes abraten, wenn man keine Freunde hat, mit denen man das Spiel richtig spielen kann. Weil sonst macht es keinen Sinn in meinen Augen, das Spiel.
Ja, aber dann macht ein Leben eigentlich keinen wirklichen Sinn.
Ja gut, so kann man es auch sehen.
Emil, wie siehst du es denn?
Ja, selber. Also unbedingt A Link Between Worlds und auch unbedingt durchspielen. Vor allem, wenn man sich eben für die Zelda-History interessiert und gern sehen wird, wie man langsam zu Breath of the Wild vorgegeben hat, da ist das ein ganz ein wichtiges Puzzleteil in der Zelda-History, das Spiel. Und ansonsten Triforce Heroes, wenn man zu dritt ist und ein nettes Multiplayer-Spiel haben will, kann ich es empfehlen, wenn man einen Zelda-Titel will, nicht unbedingt. Es ist ein nettes Multiplayer-Spiel und unbedingt Dingle. Also Dingle sollte zumindest ausprobiert werden, finde ich, für Leute, die auf ein bisschen wahnsinnigere Spiele stehen. Es ist richtig gut. Phantom Hourglass und Spirit Tracks kann man sich meiner Meinung nach sparen. Komplett.
Da haben wir nochmal eine Meinung zu. Ja?
Die sind meiner Meinung nach den Aufwand nicht wert, dass man sie nach den Jahren noch immer rausholt. Die sind nicht so gut. I'm sorry.
Ja, ich stimme dir zu. Also ich würde auch sagen, von dem Hourglass Spirit Tracks lohnt sich nach, besonders aufgrund ihres Alters, nicht mehr so sehr.
Die sind nicht so gut gealtert wie Ocarina of Time oder irgendwas.
Genau. Und ich würde jetzt von den Spielen auch sagen, A Link Between Worlds lohnt sich am ehesten. Das sollte man wirklich spielen. Trials of Zeros habe ich jetzt leider nicht gespielt, da würde ich aber mich euch beiden einfach anschließen, wenn man keine Freunde hat, mit denen man das spielen könnte, was bei mir ja auch der Fall war damals. Ich hätte niemanden zum Spielen gehabt, außer jetzt aus der Redaktion natürlich. Und ich bin kein Multiplayer-Fan, das ist mein Problem einfach allgemein. Ich spiele ungern reine Mehrspieler-Spiele. Mhm. Mal eine Runde im Mehrspieler, kein Problem, aber so ein reines Mehrspielspiel ist nicht mein Fall, mag ich nicht so gerne. Und deswegen ist das für mich halt jetzt weniger sowieso schon was. Und wie gesagt, Phantom Hourglass, Spirit Tracks sind einfach nicht gut genug gealtert. Da würde ich auch ganz dazu Link Between Worlds tendieren. Und ich muss mich auch eben anschließen. Tingle ist ein Spiel, das man sich zumindest mal angeschaut haben sollte. Ich glaube aber, es ist relativ schwer, da noch dran zu kommen heute. Das ist so ein Problem, das übrigens alle diese Spiele haben. Man kann sie digital nicht mehr kaufen, weil die Wii U und der 3DS keine Kaufoption mehr haben. Der DS ja sowieso nicht mehr.
So ist es. Also die DS-Spiele hat es ja, glaube ich, sowieso nie digital gegeben. Du hast am
3DS. Ja, außer für die Wii U dann nochmal als Neuveröffentlichung.
Ah, ja, das schon, das natürlich. Ja. Ja. Aber am 3DS hat es keine DS-Download-Spiele außer DSL gegeben.
Genau. Okay. Ja. Und deswegen müsste man gucken, dass man die irgendwie noch physisch bekommt und dann halt schauen, was es da kostet. Das könnte bei einigen von den Spielen eher Normalpreis oder günstiger sogar sein. Andere könnten, ich habe es jetzt nicht überprüft, etwas teurer sein.
Also da muss man halt kostet gucken. Bei Amazon günstiger 106 Euro.
Ja. Genau, das ist nämlich so ein Fall, wie ich mir fast gedacht habe. Das ist eher eins der nicht so ganz günstigen Spiele.
Habe aber auch zweimal, weil ich es nämlich beim GameStop um, ich glaube, 3 Euro oder so in der Grabbelkiste gesehen habe und mir gedacht habe, das Spiel ist zu gut, das ist es nicht wert, dafür 3 Euro rumzuliegen. Das nehme ich jetzt noch einmal mit, dann schenke ich es vielleicht irgendwem. Und seitdem liegt bei mir ein zweites Ding herum.
Ja. Ich habe es damals auch nicht zum Vollpreis gekauft, glaube ich. Ich habe das irgendwann mal entdeckt und gesagt, ach, das ist dieses Tingle-Spiel, das nehme ich jetzt mal mit. Ich glaube 20 oder 30 Euro bezahlt, ich bin nicht mehr ganz sicher.
Und für den zweiten Teil gibt es eine wunderbare Fan-Translation, aber weiter sollte man auf das nicht eingehen.
Genau. Gut, das würde ich sagen, war es für heute mit unserem Thema. An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, dass wir in den nächsten Wochen ein paar mehr Artikel zu The Legend of Zelda haben werden. Eine Vorschau zu Tears of the Kingdom zum Beispiel auf der Webseite oder auch ein paar Specials, Redaktionsdiskussionen und Votings. Schaut also gerne mal bei n-mac.org vorbei. Wir werden auch noch weitere Podcasts zu Zelda demnächst haben. Und ja, damit kommen wir zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie. Emil, was hast du denn letzte Woche gespielt?
Ich habe Breath of the Wild wieder rausgeholt. Von dem brauche ich, glaube ich, nicht viel erklären. Aber ich habe mir gedacht, ich sammle noch ein paar Crocs, bevor ich wieder von komplett vorne anfangen
bei einem neuen Spiel. Das Witzige ist, ich hab's heute auch gerade in meiner Switch wieder eingelegt.
Ja, ich kann einfach nicht mehr warten. Es ist, dann spiele ich zumindest einmal den Vorgänger dabei, einfach weil ich schon so geil bin auf das neue Zelda. Und da, vor allem nach dem dritten Trailer, der so unfassbar gut war. Mhm. Mir sind da die Tränen gekommen, wo ich den gesehen habe, vor Lachen. Hauptsächlich die Tränen oder Freude. Ich weiß nicht, ich bin vor dem Bildschirm gesessen, ich habe gelacht. Gleichzeitig sind mir die Tränen runtergerollt und ich war einfach voll glücklich. Keine Ahnung,
der Trailer was da mit mir los war. Ich kann dir nur zustimmen, der Trailer war wirklich, wirklich gut. Zudem haben wir auch dann eine Trailer-Analyse bei uns auf der Webseite nur auch, also, und auf dem YouTube-Kanal. Nur auch mal so der Hinweis dazu.
Und Terra Nil.
Also, ja?
Terra Nil ist finde ich, sehr gutes Strategiespiel, was umgekehrt ist als typisches Strategiespiel. Du fängst an in einer kompletten Brachwelt, wo alles hin ist und nur noch Erden ist und so und begrünst die Welt quasi mit die Gebäude, die du baust. Und wenn du dann die ganze Welt begrünt hast und das Wasser wieder, wenn dort die Tiere wieder leben und so die Geschichten, dann musst du im letzten Schritt alles, was du aufgebaut hast, wieder abbauen und einsammeln, damit dann nur noch die Naturwelt übrig ist und so. Gibt es von Netflix Games am iPad, ist eine unfassbare Katastrophe, weil das quasi das iPhone-Spiel hoch aufgeblasen ist am großen iPad-Display, ist von der Ansicht her auf einer Zoom-Stufe, wo kein Mensch normalerweise spielen würde und vollkommen unspielbar. Aber am PC ist es richtig gut.
Muss ich dazu reinwerfen, bei Android ist es nicht anders. Ich habe es auf dem Android-Tablet ausprobiert.
Ja.
Einfach nur Katastrophe. Das Ruckel hat bei mir außerdem noch übelst geruckelt zeitweise.
Ja. Also die Mobile-Boards sind eine Katastrophe, die habe ich nur ausprobiert. Ja. ich hab's ewig schon auf der Wunschliste auf Steam gehabt und gewusst, ich werde es mal kaufen. Und dann ist irgendwie wenige Tage für Release rausgekommen, Netflix Games bringt das am iPad. Und ich spiele solche Sachen eigentlich gerne am iPad auf der Terrasse sitzend und solche Sachen und habe mich eigentlich im ersten Moment gefreut. Hab das aber nach 5 Minuten wieder gelöscht oder so. Das haltet man nicht aus. Du hast einen 12,9 Zoll großen Bildschirm und hast da Ansicht, die auf einem DS-Bildschirm schon zu neu, zu weh gezoomt wäre. Das ist grauenhaft.
Ja, ich hab's auch sehr schnell wieder gelöscht. Ich hab's zwar noch nicht für den PC jetzt gekauft, aber auf dem Tablet geht's gar nicht, meiner Meinung nach. Das ist grauenvoll.
Von Terranil gibt's ja auch kostenlos. Ich weiß nicht, ob es eine Demo ist oder eine Tech-Demo, weil es ist eigentlich schon fast ein Jahr vor dem fertigen Spiel erschienen und hat ein paar Sachen, die anders sind, die in der finalen Version anders sind. Aber die kann ich nur empfehlen, die auf Steam kostenlos auszuprobieren. Das Spiel wird definitiv dem einen oder anderen gefallen.
Ja. Ja, das war's. Hast du noch was? Das war's. Okay, dann Sören, was hast du denn gespielt?
Ja, ich habe noch die Zusatzgeschichte von Fire Emblem Engage die Woche fertiggestellt, die ja da vor einiger Zeit herausgekommen ist. Ist eine nette Dreingabe. Ob man das jetzt unbedingt braucht, weiß ich nicht, aber ist ja nett, dass es noch was dazu gibt.
Ja. Das ist mit dem Season Pass, gell?
Genau.
Ja.
Genau. Ist ja immerhin natürlich ein bisschen mehr Inhalt noch als bei den bisherigen Wellen, wo es ja nur solche Ringe dazu gab. Hauptsächlich. Ja, und ansonsten habe ich noch ein bisschen wieder The Legend of Zelda The Minish Cap gespielt. Bisschen auch passend zum heutigen Podcast. Aber auch...
Das war ein sehr gutes Zelda.
Ja.
Ja.
Macht mir auch wieder Spaß. Du spielst ja über die Switch Online und da spielt sich's auch sehr gut drüber.
Ja, da hab ich auch nochmal kurz angefangen, aber noch nicht sehr weit gespielt bisher.
Ja, in letzter Zeit da einige Game Boy Advance-Spiele wieder ausgegraben. Ich habe Kirby's Dream Land 2 jetzt schon durchgespielt, ich habe Wario Land 3 jetzt schon durchgespielt. Ich hätte nicht erwartet, dass ich wirklich so eine Motivation habe, die alten Game Boy-Spiele, die ich großteils im Original da in der Vitrine liegen habe, dann auf der Switch nochmal zu spielen.
Ja, man muss aber auch sagen, die Emulatoren von Game Boy und Game Advance sind wirklich gelungen auf der Switch.
Richtig gut, ja, kann man überhaupt nichts sagen.
Das ist, also, bin ich echt angetan von und deswegen, ich habe da auch schon einiges gespielt. Kururin.
Yeah!
Das ist ein tolles Spiel, ich habe schon damals geliebt, ich musste so, das war das erste GBA-Spiel auf der Switch, das ich wieder gespielt habe.
Es war damals mein GBA-Launch-Titel, den ich zum GBA dazu gekauft habe. Und ich habe auch Kururin Paradise und Kururin Squash, die zwei Spiele also es gibt einen zweiten Teil für den GBA und einen Gamecube-Teil, die nur in Japan erschienen sind. Und die sind beide noch ein Stück besser, weil mehr Features und Level und so dazukommen und mehr Ideen. Die sind alle großartig. Ich finde das so short, dass da nie wieder was kommen ist von der Reihe.
Ja, ist es auch. Das ist. Dabei ist es so toll. Ja. Sören, du noch irgendwas?
Das war's, glaube ich. Wobei, nee, stimmt. Ich habe noch sogar eine Runde noch mit Freunden Mario Party 2 gespielt. Das fällt mir noch ein. Genau. Funktioniert ja auch
gut, ich hab...
problemlos über Switch Online und ja.
Ach, stimmt ja, das hier ist auch ein Switch Online.
Ja, genau. Also
du hast Online Multiplayer N64 gespielt.
Ja.
Und das funktioniert problemlos.
Ja.
Ich habe das nämlich noch nicht ausprobiert. Okay, cool.
Also relativ. Relativ, ja.
Volle 4 Spieler Unterstützung.
Genau.
Okay.
Okay. Oh.
Das ist cool.
Ja, das ist cool, das ist wirklich cool. Oh.
Weil ich hab's jetzt nämlich endlich geschafft, einen N64-Controller zu besorgen noch. Wie lange gibt's denn jetzt nicht zum kaufen? 2 Jahre?
Ja, ewig schon wieder. Das ist. Ich müsste mir ja auch mal besorgen, aber ja.
Es hat ihn vor 2 Wochen oder 3 Wochen im Store gegeben, in Deutschland scheinbar für 5 Minuten, in Österreich für 5 Stunden oder so.
Also unser Kontingent das
war später ausverkauft.
Das war das Problem nämlich, das war einfach, der Server ist ja zeitweise sogar abgekackt bei denen, auf die Seite. Du konntest die Seite ja nicht öffnen.
Ich habe aber damals angeboten, dass ich es nach Bestell und nach Deutschland schicke und es hat keiner das Angebot angenommen.
Ich weiß, weil ich es nicht, ich habe das nicht gesehen gehabt. Ja. Gut. Jetzt gehe ich mal drauf ein, was ich gespielt habe. Ich habe vor allem Metroid Prime Remastered gespielt. nachdem ich sie auf dem GameCube und auf der Wii nicht gespielt habe, habe ich das jetzt endlich mal nachholen können und auch beendet mittlerweile. Und ich bin begeistert. Das ist ein fantastisches Spiel. Das Remaster ist großartig und ja. Ja. Braucht man, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Einfach nur wirklich ein richtig, richtig tolles Spiel. Ja.
Es ist vor allem ein gutes Zeichen für Metroid Prime 4. Weil die Engine, die sie da, also es ist ja dieselbe Engine, die sie einfach weiterentwickelt haben von Metroid Prime 1 bis heute. Und es schaut richtig gut aus. Und wenn Metroid Prime 4 quasi ganz sicher dieselbe Engine verwendet, bin ich schon einmal, was das Aussehen betrifft, sehr, sehr guter Dinge.
Ich auch. Ich hoffe halt, dass jetzt noch Teil 2 und Teil 3 kommen, aber da rechne ich eigentlich eher mit, dass wir die noch kriegen. Ich rechne mit. Ich rechne, dass wir jetzt so im Halbjahresabstand die drei Metroid-Teile bekommen und dann nächstes Jahr in der zweiten Jahreshälfte Metroid Prime 4. Das ist so das, womit ich jetzt gerade rechne.
Ich rechne mit keinem weiteren Remake. Ich konnte aber ehrlich gesagt nicht sagen, warum.
Einmal, einmal abwarten. Vielleicht kriegen wir wirklich kein weiteres, aber mich würde es nicht überraschen, wenn wir die anderen beiden Teile noch kriegen.
Weil den ersten Teil, lass ich mal einreden, der ist quasi in der Entwicklung von Metroid Prime 4 entstanden, bei der Weiterentwicklung von der Engine und hat dann nur noch ein paar Anpassungen gebraucht, wo sie dann die Engine auf den 4er umgebaut haben. Aber der 2er und der 3er wären quasi komplette Arbeit dann wieder von null. Und sie sollen bitte 4 machen und nicht 1, 2 und 3. 1, 2 und 3 haben sie schon einmal gemacht.
Ich denke, dass die anderen noch kommen, einfach damit sie alles auf der Switch haben. Alle Teile.
Was kommt der 4. noch auf der Switch? Da habe ich nämlich auch Zweifel inzwischen.
Ich denke, der kommt auf beiden Konsolen. Ja, auf der Switch sein, und dem Nachfolger. Wie Breath of the Wild damals.
Das lasse ich mal noch einreden. Ja. Aber dass er rechtzeitig kommt, dass er nur auf der Switch erscheint, befürchte ich inzwischen nicht mehr.
Glaube ich nicht. Ich denke wirklich, das wird der Cross-Plattform-Titel von Nintendo dann.
Stört mir aber auch nicht unbedingt. Ich bin kein großer Metroid-Fan, muss ich zugeben.
Ja. Also ich finde es auch nicht so schlimm. Ich fände es besser, wenn jetzt die anderen beiden Teile nochmal neu aufgelegt werden, damit ich die Reihe mal komplett nachgeholt habe, bevor der vierte Teil kommt. Aber ich sag mal so, ich würde es auch nicht bedauern, wenn sie jetzt nicht kommen. Auch wenn ich jetzt Metroid Prime Remastered richtig toll fand. Ich freue mich jetzt auf den nächsten Teil, egal ob es jetzt Metroid Prime 2 remastered wird oder ob es Metroid Prime 4 wird, ich werde es spielen.
Oder Federation Force 2.
Nee. Das wird nicht kommen. und dann habe ich noch Dead Island 2 gespielt.
Das ist jetzt erschienen. Das Spiel existiert.
Ja.
Ja, scheiß die Wand an.
Genauer gesagt erscheint es von der Aufnahme her am Freitag. Also am 21. erscheint es. Und ich habe natürlich die deutsche Version gespielt. Wohne hier in Deutschland.
Ist es schlimmer Unterschied?
Ich glaube nicht. Ich glaube, sie haben nur rausgeschnitten, dass man getötete Zombies am Boden nicht mehr weiter angreifen darf. Also da passiert nichts mehr, wenn du auf die draufschlägst. Aber das, glaube ich, war alles.
Allgemein in den letzten 10 Jahren viel weniger wurden in die Richtung, was
es ist fast gar nichts mehr
explizite deutsche Cuts betrifft, was ich so mitgekriegt habe. Mich betrifft
es glücklicherweise nicht, aber
früher ist es mir immer wieder aufgefallen, dass mich Deutsche angehaut haben, bitte schick mir das Spiel aus Österreich. Und das ist seit Jahren überhaupt nicht mehr passiert.
Das ist also jetzt das Spiel, Dying Light 2 war noch betroffen, soweit ich im Kopf habe, jetzt vor kurzem. Aber sonst fällt mir jetzt in den letzten Jahren kein... Sogar Dead Space ist ja bei uns, das Remake ist ja komplett ungeschnitten erschienen.
Okay, ja.
Also es ist wesentlich weniger geworden. Von daher, es ist auch, wie gesagt, nur eine minimale Änderung. Ich weiß nicht, ob noch was anderes jetzt angepasst wurde, aber es fällt jetzt... Mir ist jetzt im Spiel nicht aufgefallen.
Wer ist jetzt der endgültige Entwickler? Sumo?
Das ist eine sehr gute Frage. Nee, ich glaube, Sumo war es nicht. Am Ende.
Weil es war bei Jager Developments, ist dann von Jager zu Sumo und dann, glaube ich, das ist dann von Sumo, sie haben, glaube ich, nur bekannt gegeben, dass sie Sumo wieder wegnehmen, aber nicht, wem sie es geben. Oder so irgendwas war damals.
Es ist Dambuster.
Dambuster Studios,
okay. Dambuster Studios.
Ja, okay.
Die ehemaligen Free Radical Design.
Ja, ich bitte.
Genau.
Ist die Frage, wie viel von Free Radical Design da wirklich noch dabei sind bei Dambuster.
Genau. Das ist halt auch noch so ein Punkt. Sie waren ja, erst waren sie Crytek UK, Dann wurden sie aber, hat Crytek das Studio aber an Koch Media verkauft und deswegen heißen sie jetzt, also Dambuster, beziehungsweise Deep Silver Dambuster Studio, das ist der offizielle Name. Ja. Genau, ja. Ja. Ich muss sagen, ja, es ist kein schlechtes Spiel. Jetzt bei Dead Island 2, es macht Spaß. Es ist halt genau das, was man erwartet. Stumpfe Zombie-Geschnetzelei, die allerdings spaßiger ist, als ich es erwartet hätte. Man sollte nicht viel von der Story oder von der erwarten und auch nicht so viel Abwechslung. Aber ja, besser als ich erwartet hätte jetzt bei dem Spiel.
Wie viel Entwicklungszeit schätzt du, waren sie jetzt aktiv, wenn du dir das Spiel anschaust? Weil, wann ist der Trailer erschienen? Vor 9 Jahren?
Ja, ich glaube 2011 warst du ja auch schon auf der Gamescom. Also,
ja, also 12 Jahre.
Ist es, denke ich, noch ein bisschen länger her. Ich na, weiß echt halt nicht
mehr, wie lang. Ich denke, wenn du das Spiel anschaust, wird es wahrscheinlich ein 2-3-Jahr-Spiel sein oder sowas, oder? Also ein typisches
Spiel. Ja, ich würde sagen so 2-3, maximal 4 Jahre. Länger auf gar keinen Fall. Ja. Vorgestellt hatten sie das neue nochmal 2022. Letztes Jahr auf der Gamescom haben sie die aktuelle Version das erste Mal gezeigt. Und ich glaube, Dambuster hat die Entwicklung 2019 übernommen gehabt.
Okay, weil ich denke, die werden. Es hat ja vor einem Jahr oder so ein Leak gegeben von einer Alpha-Version von, ich weiß nicht, ob es eine Alpha von Jaga oder von Sumo war, und da hat es dann geheißen, das, was da in der Alpha-Version drin ist, existiert einfach in die derzeitigen Spiel überhaupt, ja,
war? Das war die Jaga-Version. Ja. Das war nämlich schon 2015 Entwicklungsstand, was da geleakt wurde. Okay. Und ja, und das Spiel war jetzt ungefähr 3,5 Jahre bei Dambuster in Entwicklung.
Okay.
Ich denke mal, die werden es vom Grund auf neu entwickelt haben.
Ziemlich sicher, dass die komplett bei Null wieder angefangen haben, ja.
Ja. Wie gesagt, es ist ein ganz lustiges Spiel. Auch die Wertung, die jetzt, ich glaube, heute ist das Embargo gefallen, also Aufnahmetermin heute. Und da sind die Wertungen auch gar nicht so schlecht. Gibt ein paar 80er-Wertungen. Also,
okay. Cool. Ja. Ja, von viel daher. Mehr kannst du von so einem Titel, glaube ich, gar nicht erwarten. Auch nicht als der es rausbringt.
Nö. Ich denke, was sie wollten, haben sie erreicht.
Wobei das Spiel, was dessen Namen ich nicht erwähnen darf, mit den Zombies im Einkaufszentrum, hat, glaube ich, 90er-Wertungen gekriegt, oder?
Also ich glaube, der dritte und der vierte Teil ist, glaube ich, bei uns nicht indiziert.
Ach so, das heißt, ich darf Dead Rising sagen, okay.
Ich glaube mittlerweile ja, weil ich glaube, der vierte Teil ist nicht bei uns indiziert, der hat eine offizielle USK-Freigabe bekommen.
Okay, aber der dritte und vierte sind ja nicht mehr wirklich gut, ne? Aber
ja.
Erste Teil hat ja 90er-Wertungen gehabt damals, also es ist soweit es in Erinnerung, es ist schon möglich. Dass du mit so
einem Zombie-Schnetzel-Spiel es gibt Zombie-Spiele, die tatsächlich richtig gut werden können. Sagen wir es mal so. Ja. Aber gut, ich würde sagen, damit schließen wir. Was?
Conker's Bad Fair Day folgt mir da als erstes
ein. Genau. ich würde sagen, damit sind wir für heute durch. Nächste Woche gibt es dann einen Podcast Star Wars Franchise Teil 4. Was? Wir werden über Knights of the Old Republic reden, über beide Teile. Ja, genau.
Es gibt schon bald mehr Star Wars Podcasts als Zelda Podcasts.
Es ist der 6. Teil. Also wir haben schon mehr Star Wars Franchise-Teile zumindest. Wenn man jetzt die Einzelpodcasts zählt, dann nicht. Dann wird Zelda noch im Vorteil sein. Aber wenn man die Franchise-Podcasts zählt, ist Star Wars schon überholt. Ja, aber ich glaube, das war's dann auch. Wir haben dann alles, was auf Nintendo-Systemen erschienen ist, ist Star Wars durch. Ist ja.
Irgendwann porten sie noch Yoda-Stories, dann bin ich auch dabei.
Genau.
Das will ich jetzt haben. Das ist eines der wenigen Star Wars-Spieler, die ich gespielt habe als Kind.
Die können noch einiges porten. Es gibt noch einige sehr gute Star Wars-Spiele, die eine Veröffentlichung auf der Switch verdient hätten. Aber gut, mal abwarten, ob wir da noch was bekommen. Ja. Damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Woche. Ich hoffe, wir konnten euch einen schönen Eindruck von den Zelda-Spielen auf DS und 3DS geben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Frohe Weihnachten.
Tschüss.